come, and here we go. We are the only true motherfucking show on this planet.
It's
Ricky
true.
Ricky De Palm and Philipp De Jordan. Meine Frau hat mich gestern gefragt, kennst du einen Ricky Palme? Und dann habe ich gesagt, wieso das denn? Ja, weil der hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt.
Ah, oh, fuck, jetzt ist mein Plan komplett schiefgegangen. Naja.
Und meine Frau nimmt ja nur Freundschaftsanfragen von Leuten, mit denen sie wirklich im Leben was zu tun hat. Und ich sage, ach, den kannst du schon nehmen.
Da kannst du ihr sagen. Also ich bin, super, dass wir das noch mit in die Sendung bekommen haben. Ich bin wirklich derjenige, der Facebook eigentlich so gut wie überhaupt nicht benutzt. Eigentlich benutze ich es nur.
Du stalkst meine Frau.
Eigentlich benutze ich es wirklich nur, um den Content hier von Jordan und Palm und das Volk zu bringen. Und ab und zu benutze ich mal die Chat-Funktion von was ist das nochmal? Facebook, genau. Aber grundsätzlich lehne ich eigentlich Facebook ab, aber ich habe in den letzten Monaten gemerkt, so ganz ohne geht's einfach nicht. Und es ist ja auch ein Stück weit inkonsequent, wenn du einerseits sagst, Facebook nutze ich nicht wegen meinen Daten, bla bla bla, und auf der anderen Seite dann halt WhatsApp benutzt. Also
und Twitter und überhaupt ein Telefon hast.
Hey, und Instagrammy, also von daher.
Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin ein sehr flexibler Mensch und ich habe meine absolute Flexibilität unter Beweis gestellt, weil ich am Wochenende mit meinem Abenteuerpartner sehr spontan eigentlich beschlossen habe, nicht den Rhein entlang zu laufen, sondern, und jetzt kommt's, lieber Ricky, und da kommst du ins Spiel.
Jetzt komm ich
Elbe.
Ins Spiel. Die Elbe.
Die Elbe. Das heißt, ich muss.
Die eigentlich als Grenzfluss geplante Elbe. Weißt du das?
Ja, guck mal, da siehst du, da kommt jetzt die Geschichte aus dir rausgeflossen. Du bist wie ein dickes Buch an Weisheiten, das sich über mir ergießt oder mir ganz fest in die Eier fällt. Und das heißt, dass ich gezwungenermaßen, also gezwungen, das klingt so, als ob ich mich dagegen wehren würde, aber dass ich den endlich die neuen Bundesländer kennenlerne.
Und sie sind so schön.
Ey, ohne Witz, ich hab am Anfang hat der Tim ja gesagt, ey, komm, mach doch den Rahmen, machst dich den Rhein nochmal vom Ursprung bis zum Ausfluss. Und ich so, ja klar. Und hab natürlich schon unterbewusst mir manchmal erlaubt zu denken, warum mache ich jetzt eigentlich für den nochmal denselben Fluss? Und hab auch manchmal gedacht, oh hey, da kommen Stücke, da hoffe ich, dass ich nicht aufgebe, weil ich noch alles weiß, was vor mir kommt oder vor mir liegt. Und bei der Elbe habe ich viel schönere Natur, also wirklich ganz objektiv viel schönere Natur. Ich habe mir so ein paar Filmchen darüber angeguckt. Ich kann wirklich was entdecken und ich finde es auch wirklich spannend. Weißt du, ich laufe durch Dresden, Sachsen,
genau,
Sächsische Schweiz.
Wo geht's denn los? Also du fängst nicht in Tschechien an.
Wir haben ganz lange überlegt, ob wir in Tschechien anfangen, aber in Tschechien ist so krass Corona-Alarm, also auch mit völligem Kollabieren des Gesundheitssystems gerade.
Entschuldige, dass ich dich da gerade unterbreche, aber es könnte gut sein, dass in Tschechien mehr Leute durch Corona-Infektionen den sogenannten die Immunität erhalten, als in Deutschland durch Impfstoff.
Also ja, aber wir sind noch nicht so. Genau. Und was auch so ist, also allein wenn du jetzt, wenn du nach Tschechien rein willst, selbst muss man 5 Tage in Quarantäne, kommt überhaupt erst rein mit negativem Test, 5 Tage Quarantäne, noch einen Test machen, dann würden wir da irgendwie so 300 Kilometer an der Elbe entlang und dann, wenn wir an der Grenze ankommen zu Deutschland, dann wieder diese Quarantäne-Geschichte. Und auf der tschechischen Seite ist wohl der Fahrradweg so beschissen, also teilweise komplett unbefestigt und so, da ist es dann auch kein Spaß mehr für mich voranzukommen und es hat sehr viele Höhenmeter und deswegen habe ich gesagt, ey, bevor wir das jetzt dann so bis auf die letzte Minute, ich bin ja echt flexibel, ich habe mich jetzt 2 Monate vorher komplett umentschieden, ja, auf einen anderen Fluss, das würde kein Mensch machen und ich habe keinen Bock, dann am Ende bis zur letzten Woche offen zu lassen, ob wir in Tschechien starten oder nicht und deswegen starten wir an der tschechischen Grenze und laufen Richtung Hamburg und dann bis Cuxhaven ans Meer.
Also finde ich ziemlich cool und ich kann dir wirklich sagen, also die Gegend dann Wittenberg, Dessau, das ist ja meine Heimat, meine eigentliche. Also man muss dazu sagen, eigentlich ist es nicht mehr meine Heimat, weil ich bin hierher gekommen mit 9 Jahren, ja, und lebe jetzt hier in dem wunderschönen, muss man ja sagen, Stuttgart, seit meinem 9. Lebensjahr, also seit jetzt 10 Jahren und Ich habe ja einfach inzwischen hier reingelebt.
Ach, das ist Babyspeck in deinem Gesicht. Nein,
gemein. Damit, okay, pass mal auf, da triffst du gerade echt einen sehr wunden Punkt bei mir. Ich bin jetzt gerade wirklich an einem Punkt angekommen, der... Wo
du unglücklich bist mit dir selbst.
Es tut richtig weh. Also es, ich habe echt...
Das tut mir leid.
Pass auf, ich gebe dir jetzt... Ich habe wirklich ein Problem jetzt gerade. Also wirklich ein Problem... wie ich dieses Scheißgewicht wieder runterbekomme. Also mir ist das.
Ich habe das übrigens gerade auch ein bisschen. Ganz ohne Witz. Ich bin zwar immer noch extrem dünn für meine Verhältnisse und verglichen mit dem, wie ich war, aber ich bin gerade wieder so ein bisschen, ich bin jetzt gerade wieder so an der 90er-Grenze, immer wieder 89, 90, 89, 90 und ich will eigentlich wieder so zu 86 und ich krieg's gerade gar nicht hin. Ich habe gerade ziemlich unkontrolliertes Essen. Und ich muss mir noch keine Sorgen machen, aber ich kenne das und es tut mir wirklich leid, weil ich kenne das, wie das auf die Grundstimmung schlagen kann.
Ich muss mir Sorgen machen. Ich habe ja bislang, habe ich es ja vermieden.
Wie groß bist du nochmal?
1,90.
Okay.
So, und ich habe es vermieden, mich auf die Waage zu stellen in den letzten Monaten.
Das ist auch irgendwann nicht mehr nötig.
Ich konnte aber anhand der Kleidungsstücke, konnte ich ganz gut abschätzen, dass ich also zumindest mal nicht abgenommen habe. Also es gab ein paar Pullover, die ich mir gekauft habe.
Die sind voll eingegangen, gell? Das ist aber bei der Corona-Zeit, habe ich gehört, da liegt so ein, das ist die Luftfeuchtigkeit, die Corona-Luftfeuchtigkeit, die lässt alles extrem eingehen. Passt den Leuten nichts
mehr. Das Schlimme ist, ich habe diese Pullover gekauft und habe sie bislang nicht getragen. Also nur einmal, als sie ankamen, habe ich sie Probe getragen, da haben sie einwandfrei gepasst und dann wollte ich mehrere davon im Laufe der letzten Wochen mal so überziehen und es geht auch alles noch, aber es ist definitiv jetzt, sag ich mal, an der Grenze, ja.
Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Bodybuilder-T-Shirt, weißt du, so diese eng anliegenden, was man aber eigentlich bei dem Cut nicht will, oder wie?
Nee, so schlimm ist es noch nicht, aber ich weiß halt, ich habe definitiv zugenommen. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich von dem sehr geschätzten Kollegen Bert Kreischer gelesen, beziehungsweise auf Instagram gesehen, dass er sich nur rückwärts auf die Waage stellt. Das klingt jetzt erstmal komisch, ja, weil du siehst ja sozusagen nicht das Gewicht, aber er hat auch so eine mit seinem Handy verbundene Waage, genauso wie es bei uns der Fall ist. Und er macht das so, er guckt halt dann irgendwann mal in einem halben Jahr drauf und ist dann einfach stolz, wie viel er seit dem letzten Mal, als er draufgestellt hat, abgenommen hat. Funktioniert aber nicht so richtig, muss man sagen, bei Bert Kreischer.
Aber das ist auch geil, sich auf die Waage zu stellen. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wenn man das dickste Gewicht hat, weil es wird der Tag kommen, wo du abnimmst, dann bist du sauer, dass du nicht weißt, wie viel du abgenommen hast, weil du vielleicht dich so geniert hast mit dem...
Sollen wir mal die Titten auf den Tisch packen? Also ich kann ja sagen, es ist jetzt bei mir ein Jahr her, dass ich im Fitnessstudio war. Also so eben mit dem ersten Lockdown. Ja, und da hatte
dann hol jetzt doch mal die Waage, machen wir es live.
Gleich, pass auf, da hatte ich ein Gewicht ungefähr von, das schwankte zwischen 88 und 92 Kilo vor einem Jahr. Ich weiß jetzt definitiv, weil ich habe mich natürlich dann auch mal im Sommer gewogen, dass ich davon mindestens 10 Kilo entfernt bin. Mindestens.
Oh, okay. 102 mindestens. Eventuell.
Mehr. Inzwischen sind es noch.
Du bist 3 Zentimeter größer als ich.
Ich bin.
Das macht nochmal einen Unterschied.
Ja, also ich.
Allerdings wiegt mein Schwanz nochmal mindestens 2 Kilo.
Ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Aber nur weil er nie geleert wird. Das ist dein Problem. Aber
also, wenn einer hier jeden Tag. Außerdem habe ich nur ein Ei. Das muss man wieder abziehen.
Ja. Dafür ein besonders großes. Die Blue nicht Balls. Mal. Die berühmten Jordan Blue nicht Balls mal. Kommen da wieder durch.
Meine Schwiegermutter hat mir mal eine Boxershorts geschenkt. Da stand drauf, nicht einbrechen wird täglich geleert. Und habe ich gedacht, weiß die, dass ich so viel wichse? Dabei war das natürlich ein Joke mit Pinkeln. Und ich habe gedacht, woher weiß die von meinem Hobby?
Und ich hätte sie sogar zugetraut, dass du, weiß ich nicht, dann beim nächsten Osterfest, ich gehe jetzt mal davon aus, sie hat sie zu Weihnachten geschickt, beim nächsten Osterfest sprichst du sie darauf an und fragst, sag mal, es soll jetzt nicht komisch klingen, aber war mal irgendwie Bettwäsche hart oder irgendwas? Wie kommst du denn darauf, dass ich...
Genau. Hast du mit meiner Mom gesprochen oder was? Oh. Hol mal die Waage jetzt wird's echt spannend. Weil dann machen wir zusammen gleich einen Plan.
Aber pass auf.
Ich mach mit.
Pass auf, aber ich habe vor einer halben Stunde gegessen.
Ja, das ist ja scheißegal. Dann können wir ein Kilo ab. Morgen früh wiegst du ein Kilo weniger.
2. So,
wir sind gespannt. Also ich würde es schätzen. Was schätze ich denn mal? Da ist die Waage.
Die Waage ist da. Kann ich mich im Sitzen wiegen?
Also erstmal. musst du hier auf jeden Fall mal UFC Weigh-In Styles machen und also die Kopfhörer musst du auf jeden Fall ausziehen.
Okay, die Kopfhörer ziehe ich aus. Ja. Und eigentlich muss man jetzt hier Joe Rogan
also deine, vorstellen. Also zumindest deine Hose leer machen. Also so Schlüssel und Portemonnaie und so.
Obwohl du bist ja Schlüssel und Portemonnaies am Schreibtisch an mir dran.
Okay, dann ziehen wir aber auf jeden Fall noch ein halbes Kilo für den Pulli ab und dann tun wir dir einen Gefallen mit.
Ein Kilo ziehen wir für den Pulli ab. So, okay. Ich setze ich mich hier auf die Waage.
So. Und? Ist die Stimmung jetzt gelaufen?
Okay.
Sag mal, vielleicht hast du genau das, was ich hatte vor einem Jahr und wo ich dann vor anderthalb Jahren
oder
einem Jahr.
Ich glaube nicht.
Sag mal.
Also pass auf. Es gibt ja...
Ja, wenn du schon so lange ansetzt.
Fuck, ey. Ich muss mich nochmal kurz draufstellen. Warte mal ganz kurz.
Jetzt mit Kopfhörer. Jetzt hast du natürlich noch ein paar Gramm mehr. Jetzt versuchst du irgendwie so mit Finger abstützen, die allen Tricks, die du bei der UFC, bei den Weigh-Ins gelernt hast.
Okay.
Komm, sag jetzt.
Also.
Sag's jetzt. Sag die Zahl.
Ja, es ist so. Es gibt ja die berühmte Radioskala. Die endet ja bei, ich glaube, was ist das höchste? 107,9? Es gibt ja nicht 100,8, oder? Radiofrequenzen.
Keine Ahnung. Wer hört denn Radio?
Also mein neues Ziel ist, in diese Radiofrequenzen zu kommen.
Das hatte ich auch. Sag mal, wo du bist.
Was würde für dich, also bei welchem
Gewicht? Ich soll dir sagen, was ich hatte 113,6 vor einem Jahr und ein paar Monaten.
Gott sei Dank, so schlimm ist es
bei aber mir.
Ist es bei mir nicht. 113,3.
Oh! Ey, aber du bist ja so nah, jetzt ohne Scheiß, Ricky. Alter. Vorbestimmung.
Aber ich habe, das musst du dir mal vorstellen, ich habe 23 Kilo in der Corona-Zeit hier zugenommen.
Und ich habe ziemlich genau dasselbe abgenommen. Das ist doch unglaublich.
Wir haben uns einmal ausgetauscht.
Das gibt's doch aber gar nicht. Jetzt habe ich Angst, dass es dann irgendwann wieder rückgängig wird. Also pass auf. Weißt du, was wir vielleicht als gemeinsames Ding machen können?
Ich muss auf jeden Fall abnehmen.
Ja, die Kalorien reduzieren, das ist nämlich der 80% ist Ernährung. 80% ist Ernährung. Du kannst sporteln, so viel du willst. Der Mich hat mir mal vorgelegt, der ist so ein Marathon. Da verlierst du am Ende ein paar Gramm wirklich
113,
an Fett.
13,3, warte mal, ich kann nicht gar
nicht folgen. Ich habe auch gedacht, warum ist mein erstes Ziel, dass ich einstellig nach der 100 werden will? Weißt du, das hat mich auch extrem runtergezogen damals. Philipp, es
gibt Wagen, die alten Wagen, die analogen Wagen, die hätten das gar nicht mehr angezeigt. Die gehen nur bis 110. Das gibt's doch gar nicht. 113,3. Man kann, das musst du dir mal vorstellen, wenn ich in dem Ausland versterbe, kann man mich nicht mehr zurückfliegen. Weil ich glaube, die fliegen dich nur bis 110.
Ja, das ist wirklich so. Wie jetzt ernsthaft? Also ja. wenn du jetzt sterben würdest, dann müssten deine Nachfahren dich irgendwo in der Ukraine besuchen.
Ja, also ich weiß, Lufthansa oder Condor, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Die fliegen dich nur bis 110 Kilo wieder zurück.
Aber who cares, mal ganz ernsthaft. Du ja dann nicht mehr.
In dem Moment ist es mir fast egal, das stimmt schon. Aber das muss man sich halt mal vorstellen. Und es gibt bestimmt inzwischen, mein Rennrad zum Beispiel ist für mich gar nicht mehr ausgelegt. Das geht nämlich auch nur bis 110 Kilo. Also natürlich ist da mit Sicherheit eine gewisse Toleranz mit eingerechnet. Ansonsten melde ich mich dann demnächst.
Aber das hatte ich auch, dass ich mir ein elektrisches Skateboard gekauft habe, wo eigentlich stand nur bis 100 Kilo. Ich habe aber gemerkt, dass das nicht so schlimm ist, als ich in Frankreich war. Aber pass auf, ich kann dir sagen, was mir unglaublich geholfen hat, ist erstmal, also bevor man irgendwie so scheiß Diäten anfängt oder so, ist einfach die Kalorien so zu reduzieren, dass ich grundsätzlich aufs Abendessen verzichte. Ich weiß aber nicht, ob du das hinkriegst. Weil ich wollte das jetzt ein paar Mal wieder machen und es fällt mir echt schwer. Aber aufs Abendessen verzichten, Bier zählt auch übrigens als Abendessen, bevor du dann einfach 5 Bier reinballerst. Aber das ist immer wenn du dich da mal reingelebt hast, wenn du das mal 5 Tage geschafft hast, dann ist das Normalste der Welt und dann schafft man es oft auch, das Frühstück auch noch wegzulassen.
Ja, ich muss jetzt für mich erstmal, oh Gott, also das ist für mich.
Du musst erstmal dich fassen, das tut mir echt leid.
Du musst es ja so sehen, bis zu dem Lockdown, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Lockdown daran schuld ist, man hätte ja normal weiter essen können, aber bis zu dem Lockdown war halt, hatte ich halt so einen klaren Ablauf jede Woche. Also ich bin ins Fitnessstudio gegangen, ich habe auf meine Ernährung geachtet, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Süßigkeiten gegessen und soll ich dir sagen, was das erste war, als ich, ja, ich sag mal so, also das erste, was, oder ich fange anders an, als mir bewusst wurde, was da auf uns zukommt, ja, also in Sachen Pandemie und so, habe ich überlegt, was machst du jetzt? Und ich muss zugeben, im Februar hatte ich auch noch ein bisschen mehr Angst vor Corona als jetzt, weil ich nicht genau wusste, wie hoch die Mortalitätsrate ist. Und da gab es ja dann durchaus auch mal so Äußerungen mit 10% und sowas, ja, was natürlich dann relativ schnell hinfällig war. Aber dann war schon so der Effekt, komm, jetzt lass es dir erstmal gut gehen. Und habe ich mir so einen 12er-Karton Lace Chips bestellt. Also wo so 12 Tüten drin sind. Und die habe ich dann original in einer Woche vernichtet und habe dann einen weiteren Karton bestellt, den ich dann auch in einer Woche vernichtet habe. Und das war sozusagen der Broken Windows-Effekt. Wirklich. Also das war für mich wirklich so der Moment, wo ich dann schon gesagt habe, also das geht ja nicht, du kannst ja jetzt hier nicht so weiterfressen. Ich habe dann auch begonnen, mir Gedanken, also ich muss anders sagen, ich wollte sowieso Rennrad fahren und wusste aber nie so richtig, wie jetzt der Einstieg für mich ist. Also musst du jetzt, keine Ahnung, das erstmal so eine halbe Stunde machen oder so. Ich bin vorher noch nie Rennrad
gefahren. Dann ist aber erstmal, macht's gar nicht, bestellt sich noch ein Packen Chips und denkt drüber nach.
So in der Art. Nein, also ich habe das dann schon gemacht, aber mir ist halt aufgefallen, dass ich ganz oft dann, keine Ahnung, so nach dem Essen dann noch ein Eis gegessen habe und dann hat sich das so langsam eingeschlichen. Ja, dann isst du irgendwie ein Stück Kuchen.
Ja, dein Körper gewöhnt sich an Zucker. Das habe ich jetzt wieder gemerkt. Ich habe so lange nichts Süßes gegessen und auf einmal muss ich wieder dagegen ankämpfen, irgendwie
was Süßes. Das Schlimmste ist, ich kenne kein Sättigungsgefühl aktuell. Das merke ich richtig. Also, wenn, das ist mir jetzt egal, was die Leute denken, ich sag's so, wie es ist. Ich bin heute nach Hause gekommen und habe 3 Teller Bolognese gegessen. Und hab dann,
kann passieren.
Ja, hab dann aber einfach nur aus Anstand nicht einen vierten gegessen, weil ich dachte, vielleicht hat meine Frau auch noch Hunger. Und das Schlimme ist, ich bin da nicht irgendwie, also meine Frau sagt dann manchmal auch, ich würde mich halb übergeben, wenn ich das so essen würde. Ich sag, ja, ich würde mich gerne übergeben.
Auch, das kann ich auch.
Also ich muss auf jeden Fall
jetzt schleunigst. Nee, das musst du nicht anfangen, so ein Scheiß.
Nee, ich muss schleunigst jetzt einen Weg finden, wie ich vernünftig abnehme. Ich habe ja mal, das habe ich glaube ich dir nie erzählt, aber kann ich jetzt an der Stelle mal tun. Ich habe ja
Weight Watchers gemacht.
Das habe ich auch gemacht, aber ich habe meine erste Diät, wenn man das überhaupt so nennen kann, war folgendes. Ich habe jeden Tag nur eine Tütensuppe gegessen. Jeden Tag. Über.
Ja, aber sowas ist
das
ist,
war
das,
die
das
Hölle.
Das ist der Weg in die Essstörung.
Ja, da habe ich auch Haare verloren und alles. Also mein ganzer Körper hat darunter gelitten. Boah, ey. Ja, also das habe ich bestimmt 2 Monate gemacht. Habe natürlich auch abgenommen, wie verrückt. Und hatte danach erstmal keinen Jojo-Effekt. Ich weiß nicht, ob ein Jojo-Effekt, wenn der 2 Jahre später eintritt, immer noch als dieser gilt. Ich vermute jetzt mal nicht. Und eigentlich, sage ich mal, hatte ich das alles sehr, sehr gut im Griff, nachdem ich Weight Watchers gemacht habe. Das habe ich ja bei MMA Radio mit dem Chris damals so ein bisschen durchgezogen. Mhm. Und habe dann gleichzeitig mit Fitness oder mit CrossFit und sowas begonnen. Und dann hatte ich es da nicht gut im Griff. Also da gab es auch mal Phasen, wo ich etwas mehr Süßigkeiten gegessen habe oder von mir aus grundsätzlich größere Portionen zu mir genommen habe. Aber das schlug nie so richtig ins Mett. Das waren dann vielleicht mal 3, 4, 5 Kilo, die du zugenommen hast. Aber die konnte ich dann einfach durch erhöhtes Cardio-Programm schnell wieder abbauen. Und ich merke jetzt, wie ich mich immer mehr mit dem Ist-Zustand arrangiere. Kennst du das Gefühl, dass du so sagst,
ja, ist es ist halt so? Nein, vor allem, weißt du, was auch ist? Es gibt ein paar Sachen. Erstens, man formt sein Auge um und findet sich selber nicht mehr so dick. Du wirst wahrscheinlich eher in einem halben Jahr denken, Alter, war ich da dick, wenn du ein Foto siehst. Auch nein, wenn du jetzt natürlich unzufrieden, du bist mit dir unzufrieden, aber du wirst im Nachhinein denken, Alter, wie konnte es so weit kommen? Dieser Broken Windows-Effekt, ich kannte den Ausdruck, ich habe ihn wieder vergessen, ist so ein gutes Beispiel, weil das ist bei mir auch sehr, das ist auch immer eine Gefahr bei mir, dass man denkt, ah, jetzt, pff, scheißegal. Und du brauchst einen Gameplan und der Gameplan ist, also ich würde dir natürlich jetzt wieder erzählen, laufen und dass du einfach, wenn du jeden Tag das nur ein bisschen machst, das irgendwann voll gut ging. Und ich weiß, dass du auch mal eine Weile gelaufen bist, auch 10 Kilometer. Ja. Ich sag's deswegen, CrossFit ist cool, also sowieso alles, was du an Sport machst, wird applaudiert. Von daher, es gibt keinen schlechten Sport oder so.
Aber das ist momentan
aber
nicht möglich.
Cardio ja. ist der Sport, also Radfahren, so Ellipto-Walker oder eben Laufen.
Momentan habe ich nur 2 Möglichkeiten, Philipp.
Das ist der beste Fettverbrenner.
Radfahren und Laufen, weil die Fitnessstudios
beides haben, machen am besten.
Ja, die Fitnessstudios haben in Deutschland zu. Aber ich muss ja woanders ansetzen. Du hast es ja vorhin schon richtig gesagt. Ich muss ja eigentlich jetzt erstmal bei der Ernährung ansetzen. Also das ist ja mein Hauptproblem sozusagen, dass ich viel zu große Portionen esse.
Die Ernährung, bei mir ist es oft so, wenn ich dann anfange, wieder fit zu werden oder mehr zu laufen und auch Spaß am Laufen habe, habe ich komischerweise auch mehr Spaß, mich gesund zu ernähren. Oder mir fällt es auch einfacher, mal auf eine Mahlzeit zu verzichten oder weniger zu essen.
Ja, ist doch logisch, weil dein Körper sich wie Scheiße anfühlt, wenn du dir davor 4 Stück Kuchen reinballerst. Ich übertreibe natürlich.
Genau. Jetzt. Nein, ich mache meistens den Sport, bevor ich überhaupt irgendwas gegessen habe. Und das generell, dann sieht man auf der Waage, hat sich irgendwas getan und dann hat man auch so einen, und ich glaube, du bist da nicht anders, so einen Quick Fix, auch wenn der Quick natürlich das ein Jahr dauern kann, aber ein Quick Fix Gefühl von wegen, ich will jetzt weiter und ich will jetzt morgen, dass wieder was von der Waage ab ist und nächste Woche wieder. Und mit ein bisschen Durchhaltevermögen geht es rucki zucki. Und beim Laufen, ich weiß, Laufen ist kacke, ich sag's jetzt übrigens nicht für dich, sondern auch für viele Hörer, aber Laufen ist so. Ich hab heute mit dem Etienne Gardet telefoniert und übers Laufen gesprochen und hab ihm auch gesagt, Laufen. Die meisten Leute, die anfangen zu laufen, hassen das Laufen, weil sie auch viel zu hart sich rannehmen. Die laufen recht schnell los. Ihr Laufen sollte viel mehr aussehen wie gehen, wie, dass es eben gerade nicht mehr gehen ist. Und kein Mensch, auch du nicht, wenn du morgen früh dir Sachen anziehst und eine Runde laufen gehst und selbst wenn es nur 2 Kilometer sind und du sagst vorher zu dir selber, hey, sobald mir die Pumpe geht, sobald es anstrengend wird, gehe ich ein paar Meter und dann laufe ich wieder und wenn es nur 2 Kilometer werden, wenn du zurückkommst, du hast rote Bäckchen und du schwitzt und du bestehst danach unter der Dusche, dann wirst du dich gut fühlen. Dann wirst du denken, ey, wie gut war das, dass ich laufen war. Und du darfst einfach nicht denken, oh, warum hören es jetzt nur 2 Kilometer und oh Gott, was bin ich in der scheiß Form und was habe ich mich kacke gefühlt, sondern wenn du das jeden zweiten Tag oder jeden Tag machst, dann ist in 3 Wochen sind es dann 3 Kilometer ohne Pause. Und dann sind es in 2 Monaten 6 Kilometer ohne Pause. Und dann irgendwann wirst du dich immer besser fühlen. Aber dieses kompromisslos, ich ziehe mir jetzt meine Laufsachen an und ich gehe los. Aber sobald ich die anhab, es soll mir Spaß machen. Ich laufe einfach nur, um mich zu bewegen. Und wenn ich 1 Kilometer pro Stunde laufe, solange ich jogge und nicht gehe, und einfach warte, dieses Gefühl, dass man irgendwann dann so merkt, oh, ich habe rote Bäckchen, ich bin warm, ich laufe, der Schweiß läuft mir runter. Das ist das, wofür man es macht. Und
ich glaube, ich krieg eine Panikattacke.
Jetzt ernsthaft.
Das ist gerade echt für mich.
Ich habe Panikattacken gehabt, ne? Ich habe mit dem Roman telefoniert und mit dem Simon, das ist mir auch mal passiert, also dem anderen, nicht dem Simon von Rocket Beans, dass ich eine Panikattacke am Telefon, dass ich wirklich so und dass ich rausgerannt, ich renne dann immer raus und reiß die Tür auf und ich habe so einen Fluchtinstinkt und ich krieg echt, also ich denk dann in dem Moment, jetzt stirbst du und jemand kriegt es auch noch mit am Telefon. Wie unangenehm.
Ich hatte einmal wirklich eine Panikattacke, da dachte ich auch, ich sterbe, ich krieg einen Herzinfarkt. Aber das Gefühl jetzt gerade ist scheiße, echt. Also, weil du stehst, wie soll ich das beschreiben? Also, ich möchte das jetzt nicht zu, ist pathetisch das richtige Wort? Also, du stehst vor so einem riesigen Berg und hast keine Ahnung, wie du da hochkommen sollst.
Pass auf, aber Ricky, nein. Ricky, nimm das. Das Tolle ist, du hast dich auf die Waage gestellt. Das war der allererste
Schritt. Das klingt wie so ein Alkoholiker. Du hast die Flasche weggestellt.
Ja, so ist es aber. Du hast dich auf die Waage gestellt. Das war der erste Schritt. Der Berg ist vor dir. Das Einzige, wie man auf den Berg hochgehen kann, du musst nicht bis ganz oben gucken, Ricky, ich werde Motivational Speaker, liebe Leute. Du musst nicht auf die Spitze gucken, du machst auf den ersten Schritt und der erste Schritt ist morgen 2 Kilometer, wenn es nur 1 Kilometer wird, gemütlich laufen, Joggingklamotten andenken, ach schön. Und wenn du kannst dir selber sagen, ich mach's jetzt einfach nur für mein Gewissen. Und danach dann vielleicht nicht das große Frühstück mit 3 Brötchen und Wurst und
mach Eier. Mach ich eigentlich nie, mein Problem ist das Abendessen.
Also ja, bis aber dann lässt du das Abendessen einfach weg.
Ja, bis abends bin ich eigentlich immer sehr human unterwegs, muss ich sagen. Also da esse ich wirklich nicht viel. Esse ich sogar fast ausschließlich Obst und, meistens Obst. Und dann irgendwie hole ich mir beim Bäcker so ein belegtes Brötchen oder so. Und das war's eigentlich. Also
dann ess doch um 4 Uhr nochmal irgendwas richtig. Aber jetzt nicht 4 Teller Bolognese, sondern vielleicht einen. und danach nichts mehr. Ja, gar nichts mehr. Und dann trinkst du Wasser. Und wenn du Hunger hast, trinkst du. Kannst meinetwegen auch ein Leitgetränk trinken, wenn das nicht bei dir den Blutzuckerspiegel so hoch treibt, was den Insulinspiegel, dass du dann Hunger bekommst und was isst. Aber ich habe mal, das ist auch wieder eigentlich Essstörungstipps bei Philipp Jordan. Aber ich habe mal gelesen von so Tour de France-Fahrern, die, wenn sie abspecken mussten und hart trainieren sollten, wo der Trainer gesagt hat, ey, jetzt machst du heute irgendwie so ein 6 Stunden fährst du und danach gehst du nach Hause und trinkst irgendwie 2 so 1,5 Liter Flaschen Cola Light und legst dich ins Bett. Weißt du, solche Sachen. Also das gibt einem zumindest so ein gewisses Gefühl von Genuss und es hat halt keine Kalorien, es ist nicht gesund auf Dauer, aber versuch so ein paar Wege zu finden, um das auf in Start zu bringen. Aber du hast heute angefangen, heute ist der Anfang.
Wahrscheinlich passen mir nicht mehr mal meine Radfahrjerseys.
Das ist natürlich sowieso die Vorstellung, dass du dich jetzt in Radfahrer-Jerseys zwängst. Das ist extrem. Ich bin Radfahrer. Aber ich kenne ohne Scheiß, und da meine ich jetzt nicht dich mit, aber ich kenne, hier in Holland gibt es ewig viele solche Männergruppen, die Fahrrad fahren, die alle so einen Ranzen haben.
So ein Riesen.
Nein, deswegen sage ich doch, ich
meine. So schlimm. Naja, also, aber für. Da gibt's Schlimmeres.
Natürlich. Aber nee, ich meine auch wirklich so Typen, die so einen richtigen Ranzen haben, aber die fahren richtig schnell. So, die haben es halt in den Beinen, aber die könnten nicht laufen. Deswegen bin ich auch ein Freund vom Laufen, weil beim Laufen die Plauze ein bisschen mehr nervt.
Philipp, wir müssen hier eine Challenge irgendwie daraus machen.
Gut.
Wir müssen was machen.
Weißt du was, du kannst, ich lade dich ein, fremderweise, es gibt eine Challenge, es gibt Typen, die haben eine Gruppe und das sind Hörer von uns. Das ist das Beste. Die haben eine Gruppe, die nennen sich Durstig und Dick und die haben irgendwie so eine Challenge, wer in einem halben Jahr am meisten abgenommen hat oder irgend sowas, der muss den anderen, ich weiß es nicht.
Aber also,
die haben
wir müssen Challenge.
Vielleicht wollen die dich ja als Ehrenmitglied mit reinnehmen.
Ja, das setzt mich direkt unter Druck, dass ich noch mehr zunehme, wenn es heißt Dick und Durstig oder wie war der Name?
Durstig und Dick.
Oder so rum.
Ich glaube, so heißt es.
Ja, pass auf, wir müssen das hier mit diesem Podcast natürlich verknüpfen, damit wir die Hörer so ein bisschen mitnehmen auf meiner Reise hin zu, ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, das Erste ist jetzt, dass ich mal versuche, mal eine Woche, so wie du es gesagt hast, auf große Portionen abends zu verzichten. Also ich glaube, so ganz weglassen direkt, das funktioniert nicht. Und das mit dem Laufen, wie oft pro Woche?
3-mal ist für den Anfang super.
Also jetzt in der ersten Woche. Das heißt, heute ist Montag. Ich müsste dann bis nächste Woche Montag 3-mal laufen.
Dienstag, Donnerstag und Samstag oder Sonntag.
Ja, Dienstag muss ich gucken, ob ich es zeitlich hinbekomme. Aber ja, das müsste ich natürlich dann irgendwie hinterlegen. Kann man natürlich über Strava machen oder ich mache kurz ein Instagram-Video, wie der fette Mann.
Mach Strava, das ist okay, dann hast du es von Anfang an. Dann siehst du nämlich auch in ein paar Monaten, was für unglaubliche Fortschritte du machst. Meine ich ernst.
Also Strava und dann versuche ich abends wirklich humane Portionen zu mir zu nehmen. Und was ist dann das Ziel für die Weigh-ins nächsten Montag? Jetzt haben wir ja die 130.
Das ist aber sehr schnelles, sehr kurzfristiges Ziel.
Ach, darf ich mich nächste Woche noch nicht wiegen?
Du darfst dich gerne wiegen, aber ich fänd 2 Wochen Rhythmus fast besser.
Okay,
fast
also.
Sonst ist so, wir wollen auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis.
Also pass auf, dann machen wir 2 Wochen. In 2 Wochen muss ich 6-mal laufen.
Ja, und ich würde an den Tagen, an denen du nicht läufst, zumindest 4x10 saubere Liegestützen machen, zum Beispiel.
Wie viele?
4x10 saubere Liegestützen.
Ja, also normalerweise würde ich jetzt sagen, da schwitze ich ja noch nicht mal, aber es könnte sein, dass sich das nach dem Jahr geändert hat.
Ja, nee, ich habe jetzt einfach nur was gesagt.
Ja,
du
ja,
kannst natürlich,
du
wenn
meinst.
Du merkst, du kannst viel mehr und du kannst vielleicht auch noch ein paar Kniebeugen oder so machen, solche Sachen. Und
geht noch in meinem Alter. Nee, aber das mit dem Laufen nehme ich mir jetzt auf jeden Fall vor. Das mit dem Essen muss ich schaffen. Da muss ich meine Frau nachher noch vielleicht informieren, dass sie den Einkaufszettel für morgen nochmal umgestaltet.
Und gibt es Sachen, wo du zum Beispiel fährst du manchmal, ich gehe zum Beispiel immer zum Einkaufen. Das ist auch nicht so weit von hier, ja, nicht mal ein halber Kilometer. Aber wenn du jetzt zum Beispiel 2 Kilometer zum Einkaufen normalerweise im Auto fährst, ist es eine viel geilere Idee, wenn du ab jetzt zum Supermarkt gehst und dann mit den schweren Tüten zurückgehst.
Das meiste wird geliefert.
Verbrennt alles Kalorien. Oh, der Herr.
Ja, ich mache halt über diese Smarty Spoon, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Da kommen halt unsere Hauptmahlzeiten her.
Ja,
und meine Frau
auch, oder wie?
Das kommt über Amazon. Und meine Frau, die geht dann am Freitag immer zu ihrer Oma. die dement ist und geht und
für sie. Raubt die aus.
Raubt die A aus.
Dement ist.
Genau.
Vergisst sowieso, wer sie.
Und steckt dann das alte Monopoly-Geld immer in die Geldbeutel rein und sagt, oh, passt schon. Nein, Spaß beiseite. Die geht dann praktisch für sie einkaufen und gleichzeitig für uns, so dass ich da wenig involviert bin. Aber das ist nicht so eine Macho-Nummer, wie gesagt. Wir versuchen momentan die Kontakte so weit zu reduzieren, dass jetzt nicht meine Tochter und ich auch noch zur Oma rennen in der aktuellen Zeit.
Die Frau wird geopfert.
Die Frau
wird geopfert, damit der Herr des Hauses sich
die nicht Frau kann vor allem direkt um 12:30 dahin und nicht erst um 5:30, wenn ich dann Feierabend habe. Also von ich daher.
Spaß.
Natürlich weiß ich doch. Nee, aber Spaß beiseite. Also ich versuche jetzt in den nächsten 2 Wochen, das ist jetzt einfach das Ziel. Und du siehst ja, du musst dann natürlich ein bisschen auf Strava auch vielleicht mal vorbeigucken und mir dann ruhig über WhatsApp oder Nachrichten oder
mach
so
ich.
Einen Arschtritt
verpassen. Mach ich. Wir müssen aber auf Strava auch befreundet sein. A. B. Versprech mir, dass du es nicht zu sehr übertreibst. Dass du erstens
kann ich dir versprechen.
Tempo reduzieren, nicht zu stark, Gehpausen machen, wenn es nicht mehr geht und nicht gleich denken, oh, jetzt mache ich aber morgen 5 Kilometer oder so, sondern fang mal easy an.
Ja? Ich kann dir nämlich jetzt schon sagen, also ich das kenne ich noch aus vergangenen Abnehm-Sessions, dass wenn ich da so eine Wampe angelegt habe, oder angesetzt heißt es, glaube ich, richtig, dann sind die ersten Laufeinheiten geprägt von so Juckattacken. Kennst du das?
Nee.
Ah, okay. Also wenn ich nach langer Zeit meinen Körper wieder in Bewegung setze und dieses Auf und Ab beim Laufen verspüre, dann juckt's mich wirklich an diesen Fettschwarten, sag ich jetzt mal, die man so angesetzt hat. Ach so,
ja, das kann sein, ja.
Ey, das ist so unangenehm und da muss ich mich dann richtig durchkämpfen, weil
kannst du dir nicht so eine Gürtel? Kompressionsunterwäsche oder so holen, die du bis zu den Titten hochziehst?
Ich lasse mir einfach von meiner Frau morgen mit Frischhaltefolie den ganzen Körper einwickeln und dann geht's los. Da freue ich mich schon drauf, wie ich dann zurückkomme. Ich muss das jetzt machen und ich muss, aber dann lass mich trotzdem mal wissen, was dir vorschwebt in 2 Wochen. Wo würdest du mich denn verorten?
Also ich glaube, wenn du Ernährung anpasst, also vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Softdrinks trinkst.
Ich trinke eigentlich nur so Zero. Wenn ich Limonade
trinke,
okay,
so Zero-Zeug. Okay, dann ist okay.
Krieg ich halt Krebs.
Mal gucken. Aber wenn du zum Beispiel Süßigkeiten versuchst wegzulassen, was du ja scheinbar nicht machst.
Das ist, Philipp, bevor du weiter, das muss ich ansprechen. Ich schäme mich, ich weiß nicht, ob ich der einzige erwachsene Mann bin, der sich da schämt, aber ich schäme mich fast, dass ich Süßigkeiten esse mit 19. Nee, wirklich. Also
ich esse doch auch Süßigkeiten.
Aber das ist...
Gerade jetzt hat es wieder so ein bisschen ein...
Aber wenn du dir das mal so überlegst, allein die Aufmachung der Packung, die dürfte mich gar nicht ansprechen. Ja,
Ist das ein Macho-Ding von dir? Das ist nicht mehr cool. So.
Okay. Darf doch nicht. Ich weiß nicht, ist das ein Macho-Ding? Ich trinke zum Beispiel, würde auch nie ein Getränk mit einem Strohhalm trinken. Das würde ich niemals machen in der Öffentlichkeit.
Also ich werde wahrscheinlich nicht dazu kommen, davon zu erzählen, ist auch vielleicht nicht so interessant für dich, aber ich war mit einem recht guten Läufer, der hat gesagt, ey, willst du nicht 2 Tage mitkommen? Ich habe so eine Trailstrecke, die ist so ungefähr zwischen 90 und 110 Kilometern, nur durch den Wald, und da fahren wir im Zug dahin und laufen dann hierher zurück. Und
90 Kilometer durch den Wald?
Ja, zweimal, also einmal waren es 48 und das andere Mal waren es 40 und die sind wir durch den Wald und da waren auch wirklich Stücke drin, wo man über 30 Kilometer nur Wald, keiner Menschenseele und keine Ortschaft und nichts. Und da musste ich natürlich Wasser mitnehmen und ich hatte, deswegen wollte ich es sagen, hatte so einen Rucksack, für einen Wüstenrucksack, wo vorne drin so 2 große Bidons mit so riesengroßen
Saugschläuchen,
wo man so drauf beißt, um zu trinken. Aber ich hatte die ganze Zeit, war ich innerlich so ein bisschen gestresst, weil er ein sehr guter, sehr leichter, also er wiegt 70 Kilo oder sowas, sehr leichter Läufer ist, also der gewinnt auch mal Rennen und so, und der kannte die Strecke, und ich laufe normalerweise nicht so viel Trail, ich laufe mal durch den Wald so ein bisschen, aber das waren halt zu großen Teilen Pferdewege, also so Sandwege, weißt du, mit so wo du super schwer laufen kannst, es war super viel hoch und runter. Und es war super Kackwetter und ey, ich habe die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich schaffen die es. Und der Rucksack, weißt du, da nimmst du Handy mit, nimmst du 2 Klamotten mit, nimmst du Jacke mit, nimmst du was weiß ich, und dann mit dem ganzen Gesurf und Gels. Jeder von uns hat halt 6 Gels mindestens pro Tag und noch 5 Riegel mitgenommen. Das wiegt richtig viel. Also du hast da richtig einen schweren Rucksack und mit dem musst, das fühlt sich dann gar nicht mehr so locker, leicht, befreiend joggen an. Und ja, da habe ich dann mal wieder große Angst gehabt, ob ich es durchhalte. Aber ich habe es geschafft, trotz übelstem Sturm. Aber
ja, aber ist das für dich ein Macho-Problem, wenn ich so, also
musst du beantworten, ob das für dich ein Macho-Ding ist.
Nein, mir ist es halt aufgefallen.
Ist es ein Erwachsenending.
Also warum habe ich aufgehört, Getränke aus durch Strohhalme zu trinken? Ich habe das halt beobachtet, wie das aussieht.
Give a shit.
Ja, aber ich kann es jetzt nur so sagen. Ich habe es halt beobachtet, wie das aussieht, wenn Männer aus Gläsern trinken mit einem Strohhalm. Oder also zum Beispiel auch
eindeutig ein Macho-Ding.
Okay, ich fand, das sah irgendwie doof aus. Und dann kam noch dazu, ich kann auch in der Öffentlichkeit, und das, ja, jetzt mache ich mich hier voll zum Horst, aber ich bin ja nur ehrlich, es ist halt so, ich kann in der Öffentlichkeit kann ich kein Eis am Stiel essen. Das ist für mich es ist für mich die absolute
Ich glaube, dass du ein sehr unsicherer Cis-Mann bist.
Okay, nehme ich. Aber ich habe das halt gesehen.
Lolli? Ein Lolli lutschen? Das ist wahrscheinlich die Hölle für dich. Das ist wahrscheinlich noch eins unter dem, oder eins über dem, wie jemand sieht, Eis am Stiel.
Also wenn der Lolli-Stängel dünn ist, dann geht's, weil dann könnte es ja ein Toothpick sein.
Dann kannst du noch so cool. Nein, aber so lecken dran. So
richtig. Nein, also nee. Nee. Aber ist jetzt
mir aufgefallen? Ich frage mich jetzt,
Erwachsener Mann. Ja, so.
Ich bin ein erwachsener Mann. Ich kann mir das vorstellen. Ich mache all diese Sachen, die wir gerade genannt haben.
Du stehst da mit dem Capri-Eis, hast den Steckel da in der Hand und leckst da so dran.
Ja. Okay. Also ich leck vielleicht dran. Ich blas dem Eis ein. Ja, so sieht das eher aus.
Dann habe ich halt da einen Schaden. Aber das liegt wahrscheinlich an meinem Vater. Nein,
ich weiß nicht, ob du einen Schaden hast, aber ich bin, vielleicht bin ich auch einfach, ich bin da selbstbewusst genug, dass mir das scheißegal ist.
Also ich verurteile keinen, der das macht. Ich sag nur,
ich habe mir auch Laufsocken bestellt, die echt knallepink sind und wo an der Rückseite ein offenes Auge ist und ein Auge, was aber mit so langen Wimpern und ein Auge, was so, weißt du, so zuzwinkert praktisch.
Aber Philipp, du trägst bitte nicht diese komischen Barefoot-Schuhe da.
Nein, habe ich nicht, aber das hat, ich habe aber solche Strümpfe, ziehe ich an.
Ja, aber die sieht man dann nicht.
Nee.
Ja.
Aber auch das wäre mir, ohne Scheiß, ich war letztens.
Ich habe, glaube ich, irgendwie einen Vogel.
Pass auf, ich hole jetzt was und so war ich einkaufen im Supermarkt. Und dann kannst du mir dazu sagen, du das auch machen würdest. Ich hole kurz was.
Ich überlege gerade, ob ich mich nochmal wiegen soll. Das kann ja fast nicht wahr sein. Ich habe meiner Frau jetzt hier während der Sendung kurz mitgeteilt, wie mein aktuelles Gewicht lautet. Und sie hat weder zurückgeschrieben, noch habe ich irgendwelche Geräusche aus dem Nebenzimmer hören können. Jetzt weiß ich nicht, ob die das Kind geschnappt hat und direkt abgehauen sind zusammen, weil sie mit mir nicht mehr zusammenleben wollen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Holy shit. Nein.
Doch.
Ja gut, ich sag mal, in Holland geht es.
Ich habe die aber in Hamburg gekauft und bin noch in Hamburg so damit rumgelaufen.
Ey, Respekt.
Und im Zug gefahren.
Das könnte ich nicht.
Mach mal einen Screenshot, weil ich kann keinen Screenshot, ich bin dann so klein.
Okay.
Das letzte
Screenshot wurde gemacht.
Extra so, dass man dich nicht sieht, wie schlecht.
Dass er das auch gleich.
Als ob ich das nicht gemerkt habe.
Ich mach das so geschickt.
Wie süß. So, oh ja.
Ja, naja. Ich darf nicht so extrem lachen.
Das kannst du ja als Foto nehmen, machst du nie, gell? Wir haben gar nicht so, dass das auf Spotify und so. Ich finde es ganz nice eigentlich, wenn die Folgen immer ein Gesicht haben.
Ja.
Aber nehmt es mal rein, dann sehen die Leute, wir haben jetzt nämlich nicht angesprochen, was ich anhatte. Also das Foto, bevor mich die Leute dann auf.
Ich muss erst mal gucken, wie das überhaupt möglich ist. So ein Foto einzupflegen, das werden wir dann sehen. Aber, also, wir haben jetzt hier sozusagen eine Challenge. In 2 Wochen muss ich 6-mal irgendeinen Lauf absolviert haben. Mindestens 2 Kilometer, maximal 4.
5.
Maximal 5, okay. Und dazu kommt, dass ich mich in Sachen Ernährung etwas zurückhalten muss. Ich könnte natürlich auch mit
Weight Watchers anfangen. Und ein paar so Liegestützen und solche Geschichten. Ja, ja, klar. Also das ist alles erlaubt, was hilft und nicht irgendwie eine bescheuerte Idee ist was.
Ich habe seit 4 Jahren eine Weight Watchers Mitgliedschaft und benutze die eigentlich nicht.
Mir wäre das zu anstrengend, allen Scheiß abzuwiegen und nachzugucken überhaupt.
Das Problem ist mit diesem Marley Spoon, dass die meisten Gerichte so nicht auf Weight Watchers zu finden sind. Und Also gerade wenn es dann so Gewürzmischungen sind oder irgendwie.
Ja, aber Gewürzmischungen wiegen ist natürlich kalorienfrei bis auf das Salz.
Ja, aber jetzt manchmal sind doch da so was
ist das? Ich habe noch nie so einen. Ich mach alles.
Kurzum, ich bin mir immer sehr unsicher, ob die angegebenen Punkte dann wirklich übereinstimmen mit dem, was ich da gerade zu mir nehme. Also das fängt schon damit an, dass dann halt da steht, eine Portion hat so und so viele Punkte. Und ich tue mich dann schon schwer damit, was ist eine Portion? Ach, da steht
bei Marley Spoon sind aber auch Weight Watchers Punkte angegeben.
Leider nicht, da sind Kalorien angegeben pro Portion. Ja,
aber Portion kennen wir ja. Da kaufst du eine Spaghetti-Packung und dann steht, oder irgendeine Packung, dann steht da 6 Portionen. In Wirklichkeit reicht es gerade mal für 2.
Wenn das Ding ist, du hast bei Marley Spoon manchmal Portionen dabei. Da, also wir holen natürlich immer für zwei Personen die Portion. Und da bleibt dann so viel übrig, da könnte im Endeffekt nochmal eine Familie mit essen. Und dann gibt es Tage, da ist wirklich die Menge für 2 Personen so gering, dass selbst eine Person fast schon nicht satt wird davon. Und das ist echt manchmal schwer abzuschätzen. Natürlich, das sind alles immer so billige Entschuldigungen, das weiß ich, merke ich gerade selber, wenn ich es erzähle. Aber ich muss auf jeden Fall was ändern, weil das geht so nicht. Also, das kann ich gleich dazu sagen, ich fühle mich ja jetzt auch nicht super wohl. Ja, ich merke das zum Beispiel, wenn ich morgens aufwache, dass ich immer so ein bisschen, wie soll man sagen, ich bin nicht so ausgeruht wie sonst. Also, ich habe das Gefühl, als ob ich immer so gerädert aufwache. Und das hat bestimmt auch was damit zu tun, dass ich einfach zu fett bin und wenn ich mich irgendwie...
Ich hatte das wirklich, also ich meine, ich bin gerade, wie gesagt, ich habe ja wieder ein paar Kilo zugenommen, aber ich bin ja immer noch in einem Bereich, in dem ich selbst nach meinen krassesten... Ich wiege immer noch weniger, als ich bei meiner letzten Reintour
als bei deiner Geburt.
Ja, aber ich kann das so gut nachvollziehen, weil es ist nicht so lange her und ich habe mich richtig unglücklich gefühlt. Und das Komische ist, dass ich dann gefressen habe und dann danach gedacht habe, oh komm, jetzt isst du noch einen Apfel, vielleicht fühlt sich dann besser, weißt du, so in die Richtung. Und
das habe ich schon weggelassen inzwischen.
Und ich kann dir sagen, da heute der Anfang vom Ende ist oder das Ende vom Anfang oder wie auch immer, es wird ab jetzt, ich glaube, dass da auch überhaupt eine Ernährungs- und Lebensumstellung am Anfang immer eine extreme sich in den Kilos niederschlägt. Also ich würde mich nicht wundern, wenn du in 2 Wochen schon mindestens 2-3 Kilo wieder runter bist.
Sehr gerne. Also da sind wir jetzt dran. Das ist unsere Challenge hier bei Jordan und Palm. Und ich muss jetzt das Thema wechseln, Philipp. Ich hoffe, du hast auch noch ein anderes Thema, weil das zieht mich, glaube ich, wirklich zu sehr runter. Ich kriege auch so ein bisschen
Kopfschmerzen. Nein, es ist jetzt Aufbruch, Ricky. Du schaffst es mit uns zusammen.
Also was machst du? Ja, bitte?
Müssen wir irgendwas, damit du es durchhältst? Wie viel Geld überweist? Ich habe hier übrigens hier hinten immer noch ein Lenkrad, was ich unbedingt loswerden möchte.
Ja, bloß nicht, dann sitze ich ja noch mehr zu Hause. Also es muss irgendwas sein.
Bewegst du dich zumindest ein bisschen. Aber das Lenkrad hier, ich will es einfach nur, ich muss da nicht viel für zahlen.
Ja, aber aktuell kein Bedarf, weil auch kein Platz, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich habe hier einen Schreibtisch, da passen die Lenkräder nicht, weil der sehr breit ist. Nee,
ich habe da so ein Gestell für.
Ach stimmt, das hast du ja mal erzählt. Ja, müssen wir mal gucken. Da reden wir ein anderes Mal drüber. Jetzt habe ich keinen Bock, über Lenkräder zu reden. Ich muss mal fragen.
Hast du UFC geguckt am Wochenende?
Ja, habe ich gesehen. Und ich muss noch was nachtragen. Wir haben ja letzte Woche...
Hast du den einen Kampf gesehen, wo ich gesagt habe, ist der beste Kampf ever, den du gesehen hast? Also, das finde ich ein bisschen schade.
Ja gut, ich hatte halt andere Sachen zu tun. Zum Beispiel habe ich den Formel-1-Kanal entdeckt, der dann die alten Formel-1-Rennen gezeigt hat. Das hat mich begeistert. Und ich habe viele alte MMA-Events gesehen, also Pride und auch alte... Huch, da kommt meine Frau. Und auch alte Ultimate Fighter-Staffeln und so. Das hat mir... den Abend das ein oder andere Mal versüßt, muss ich zugeben. Ja,
da bin ich ein bisschen neidisch auf deine Fight Pass. Wir machen
kurz eine Pause. Ich habe mich gerade gewogen. Mhm. 113,3 Kilo. Ja. Was sagst du dazu?
Ja. Die musste ich nachts jeden Abend nackt sehen. Die wird es nicht überraschen.
Mia, komm mal her kurz. Wir machen hier gerade eine Pause. Komm zu mir hier kurz. Komm bitte her. Ich habe mich gerade gewogen. Was schätzt du, wie viel wiege ich?
Keine Ahnung.
Ungefähr, was schätzt du so? Sag mal anders. Ab wie viel Kilo würdest du einen Mann als dick bezeichnen?
Keine Ahnung.
Sag doch mal irgendwas.
Sie traut sich nicht.
Keine Ahnung.
Schämst du dich ein bisschen?
Nein, ich habe keine Ahnung.
Naja. Gut, ihr wart jetzt nicht unbedingt eine Bereicherung für den Podcast, aber... Warum habt ihr denn für die Hasen jetzt 2 Grasbälle?
Weil ich jetzt keine Lust habe, das anzuschauen.
Das gibt's doch nicht.
Ja. Au revoir.
Au revoir.
Liebst du mich auch mit meinem neuen Gewicht?
Natürlich.
Wie viel müsste ich abnehmen, um für dich wieder der perfekte Mann zu sein?
23.
Du bist so oberflächlich.
Sie hätte null antworten müssen. Sie hat diese Chance nicht
bei 23 Kilo. Sagt sie. 23.
So viel wie ich. Die hat genau das, was sie will mich. Das will sie eigentlich
sagen. Aber gib dir das mal. So, du stellst dich hier auf die Waage, erschrickst dich erstmal.
Nicht mal so, ach komm, es geht schon, vielleicht 3-4 Kilo, Schatz. Aber 23.
Und wenn wir schon dabei sind, ein anderes Gesicht und komplett eigentlich ein anderer Charakter, wäre mir auch ganz recht.
Das gibt's doch gar nicht. Kurz, weil du sagtest, ich gucke immer eigentlich so ein bisschen auch in der Vergangenheit, vor allem weil mich dann manchmal Kämpfer interessieren. Ich bin gerade so ein bisschen, Stipe Miocic finde ich echt interessant, gerade weil der upcoming fight ist. Ich habe noch mal die ganzen Derek Lewis Sachen in mir in Retrospektive angeguckt, obwohl ich immer noch finde, dass Lewis ein bisschen mehr so ein sehr hart im Nehmen, also der hat einfach ein super krasses Chin, ja, also der hat echt Nehmerqualitäten und so einen Lucky Punch Akro-Kämpfer ist. Also ich finde, Martial Arts, natürlich ist er wahrscheinlich der Hammer, sonst würdest du da gar nicht kämpfen können, aber ich finde, bei ihm sieht man das Martial Arts, wenn man ihn zum Beispiel mit so einem Izzy vergleicht, so viel weniger, auch mit einem Blachowicz so viel weniger. Es ist einfach so ein Typ, der einfach sich ewig einschenken lassen kann und dann auf seinen einen Punch wartet und halt da voll reingeht.
Weißt du, dass er seinen ersten Profikampf bestritten hat, ohne vorher trainiert zu haben?
Ja, das wundert mich gar nicht. Das ist so ein, es gibt so Typen, die haben einfach so einen Schlägergen, weißt du?
Ja, also er hat auch gesagt, er war halt so total Ghetto. Also das war halt wirklich ein Typ, der sich auf der Straße regelmäßig geprügelt hat. Er hat immer davon gesprochen, dass sein Bruder noch mehr Punching Power hat als er. Aber den kriegst du halt einfach nicht gezähmt oder gebändigt, wie auch immer du das jetzt benennen willst. Also er sagt sozusagen, wenn sein Bruder seinen Scheiß zusammenbekommen würde und regelmäßig trainieren würde, könnte das der noch bessere Kämpfer sein von den beiden. Aber weil er halt so abgefuckt ist inzwischen schon, ist da Hopfen und Malz verloren. Und Derek Lewis hat halt die Chance gesehen, mit MMA Geld zu verdienen. Und damals war es so, hat er mal erklärt, nur fürs Antreten bekommst du $500. Und er hat sich gedacht, ja, also das war natürlich dann irgend so eine kleine Organisation. Und er hat sich gedacht, ja, $500, mein Gott.
Ach stimmt, das habe ich doch gesehen bei Joe Rogan.
Hat er erzählt. Ja. Für $500 lasse ich mich doch da einfach mal nicht verprügeln, aber dann nehme ich das Risiko auf mich und dann habe ich halt die $500 und kann mir danach, keine Ahnung, ein paar Drogen kaufen und was weiß ich, was er mit dem Geld gemacht hat. Und ja, dann hat man halt relativ schnell gemerkt, dass der zuschlagen kann wie ein Truck und hat dann so erstmal an seinen Boxing-Skills gearbeitet, die wurden dann besser, nicht gut, aber besser und inzwischen muss man sagen, hat man auch stark an seinem Wrestling gearbeitet, er hat sich vor allem in Sachen Cardio extrem weiterentwickelt, er kann sich die Kämpfe besser einteilen als früher. Es war halt früher ein Kämpfer, der rausgekommen ist und innerhalb von 2-3 Minuten die Entscheidung gesucht hat. Und danach war halt dann absolut Feierabend für ihn. Und das hat sich, ja, es hat, ja, also, in den ersten 2 Minuten musstest du eigentlich nur im Oktagon ein paar Runden drehen und dann war Derek Lewis im Eimer. Also.
Weil da gibt's einige Kandidaten, die so sind.
Ja, aber er hat sich dann weiterentwickelt und hat das echt, muss man wirklich sagen, in den Griff bekommen und ist jetzt ja in einer Division mit durchaus guten Kämpfern, immer noch jemand, der sich durchaus Hoffnungen machen darf, 2021 um den Titel kämpfen zu können, ein weiteres Mal, ja.
Also ich gebe noch ein paar Sachen, wo ich mich deine Meinung interessiert. Ich finde, ich habe mir einige auch so Dokumentationen sind natürlich auch
Moment, geil geschnitten. Das wollte ich unbedingt.
Amanda Nunes ist für mich die viel größere als Ronda Rousey.
Ja, ich mag sie auch
vom Typ her so viel mehr. Warum wurde ich fand's auch, ich habe mir auch noch mal gesehen, wie sie Ronda Rousey zu Brei geschlagen hat und auch da ist dieser Nunes-Effekt gewesen, dass man richtig gemerkt hat, als Rousey ihr den ersten Punch gefressen hat, dass sie richtig geschockt war, was für ein Brett das war. Genau wie jetzt vor einer Woche man das auch beobachten konnte, so richtig der Schock in den Augen und dann ich hab's ehrlich gesagt ein bisschen genossen, weil ich eben Ronda Rousey wegen ihrer Art nicht so mochte und
das muss man aber ein bisschen relativieren.
Die geschlagen hat.
Das muss man ein bisschen relativieren. Lass nicht vergessen, dass Ronda Rousey da halt einfach von ihrer ersten Niederlage zurückkam und wirklich von ja, also sozusagen aus der Galaxie geschossen wurde. Weil bis zu dem Tag, als Holly Holm sie ausgenockt hat, galt Ronda Rousey so als,
ich weiß, als
die Größte überhaupt. Und ganz ehrlich, es gab genügend Leute, die die Weiterentwicklung von ihr in Sachen Striking so abgefeiert haben und auch überschätzt haben, dass es natürlich schwer ist, für Ronda Rousey selber einzuschätzen, wie gut bin ich jetzt. Also sie hatte mehrere Probleme, nenne ich jetzt mal. Sie hat A gegen Gegnerinnen gekämpft, die selber nicht so gut waren, wie man eigentlich dachte. Und hatte dann auch so ein bisschen Glück, dass sie hier und da mal nicht voll getroffen wurde. Also sie war auch damals schon offen. Aber das ist auch wirklich so, im Nachhinein kann man das jetzt analysieren. In ja, dem ja, Moment, als es passiert ist, dachten ja halt viele, hey, die ist so, ja, wie soll man sagen, also die hat so einen Vorwärtsdrang, die kannst du gar nicht stoppen. Und dann hat die Power und die Technik und so. Und das stimmte eigentlich gar nicht so richtig. Aber das konnte man irgendwie in dem Moment, als man es gesehen hat, gar nicht so greifen. Und das lag natürlich daran, dass viele Experten ihr auch immer zugesprochen haben, dass sie ein unglaublich gutes Striking hat. Und jetzt sitzt da jemand wie ich, ja, und guckt sich das an und denkt sich vielleicht mal, ja, ist jetzt zum Beispiel kein Max Holloway, aber gut, in der noch relativ jungen Women's Bantamweight Division ist sie definitiv eine Kämpferin, die herausragt. Aber die Division war damals halt noch längst nicht so gut besetzt, wie es jetzt eben der Fall ist. Und zum Beispiel auch eine Amanda Nunes hatte zu Beginn ihrer Karriere Probleme. Also gerade was das Pacing angeht, also Kondition und so, das muss man einfach sagen. Also da war sie auch noch nicht auf dem Niveau, das sie jetzt inzwischen erreicht hat. So, jetzt aber zurück zu diesem Rousey-Kampf. Jetzt kommt Ronda Rousey zurück. Nach dieser Niederlage, nach diesem größten Fall, sag ich mal, ihrer Karriere, ja, also vom gefeierten Star zum Opfer, muss man fast schon sagen, sie hat kompletten Bogen um Presse gemacht, sie wollte mit niemandem sprechen, selbst die Promotion für den Fight hat sie komplett ausgelassen, also erstmal eher ungewöhnlich, sag ich jetzt mal, weil du hast ja auch so eine gewisse Routine als Kämpfer oder Kämpferin in der Kampfwoche, du weißt, es gibt halt einfach die Pressetermine.
Ich finde es auch unsympathisch, alle anderen machen es auch immer und überhaupt, und sie macht dann für sich so
beleidigte
Leberwurst.
Aber das ist halt die Dana-Extra-Wurst, und dann darf man halt nicht vergessen, die beiden hatten was miteinander, und von daher ist dann wahrscheinlich dann irgendwie so, ich gebe dir was, du gibst mir was, das Ding irgendwie so gewesen. Also die, ich glaube halt schon, dass die eine Sonderstellung gehabt hat, weil es halt damals diese Affäre mit Dana gab, und der hat sie halt immer schon geschützt und gehypt ohne Ende. Und jetzt kommt die da zurück, trifft auf Amanda Nunes, die selbst eigentlich den größten Sieg ihrer Karriere errungen hat, nämlich den Titelgewinn gegen Misha Tate bei, ich glaube, UFC 200.
Ja.
Ja, und auch da ging sie ja so ein bisschen als Underdog in den Kampf, ja, und hat aber jetzt bewiesen, sie kann gegen die Besten und war mithalten. Und
die erste Champion, brasilianischer, weiblicher Champion.
Ja, und vor allen Dingen war sie, glaube ich, auch die erste offen Homosexuelle. Gay,
genau,
ja,
genau,
also,
war sie auch, ja. Überhaupt in der UFC.
Was eigentlich auch schade ist, dass das gar nicht so rausgestellt wurde. Was ich finde, das ist eigentlich etwas, da kann man, also nicht, dass es das was Besonderes
ist. Aber gut, aber die UFC-Welt wundert dich, also die Leute und die Einstellung.
Ehrlich gesagt, ja.
Ich glaube, in der UFC 99%, nee, ich glaube, bis auf die schwarzen Menschen in der UFC haben alle Trump gewählt, so wenn du mal guckst, wie die sich in Interviews und Co. geäußert
aber haben. Aber die UFC ist eigentlich schon clever, was so Vermarktungssachen angeht. Also eigentlich wundert es mich schon. Ja, aber
guck doch ihr Publikum an, die haben doch nichts mit sowas, die finden das doch.
Das ist mir zu oberflächlich. Also ich gebe dir recht, dass es da durchaus genügend so Rednecks gibt, da gebe ich dir absolut recht, da möchte ich nicht widersprechen, aber du hast gerade durch Ronda Rousey auch ganz andere demografische Zielgruppen erreicht, als das davor der Fall war. Also schau dir einfach mal die Kämpfe von Ronda Rousey an und hör auf die Reaktion des Publikums. Du hörst ja schon einen Unterschied, ob Frauen oder Männer jubeln, das hört man, finde ich.
Ja, aber auch und Frauen, es gibt auch Redneck-Frauen. Ne?
Ja, also, aber trotzdem hat Ronda Rousey erstmal überhaupt Frauen.
Also ich wollte nicht auf einem UFC-Event eine Frau kennenlernen und denken, hey, das ist die Frau meines Lebens.
Aber es gab so viele wirklich auch junge Mädels, die zu Ronda Rousey aufgesehen haben und durch sie überhaupt erstmal mit Kampfsport begonnen haben. Also sei es jetzt Judo oder von mir aus dann das, auch MMA.
Deswegen
und
ärgert
so
mich dieses unsportliche Verhalten von ihr immer. Das ist auch, dass sie bei Nunes hat sie auch den Handshake, den Touch Gloves nicht gemacht. Und da deswegen ist es mir gerade doppelt so gut reingelaufen, wie
das Touchdown so. Da bin ich auch, ich weiß, was du meinst. Es gehört irgendwie dazu. Andererseits.
Nein, es war nicht mal Touch Gloves, es war das Nunes, dieses, weißt du, gibt dieses einmal kurz vorher checken, sagt man beim Basketball, wenn man dann aus der Ecke kommt, dass man nochmal den ausgestreckte Hand kurz einmal so.
Aber manche wollen das nicht. Es gibt genügend Kämpfer, die das nicht möchten. Izzy ist zum Beispiel auch einer, der das nicht mag. Der hat, guck dir den Blachowicz-Kampf nochmal an, da fragt Blachowicz, du siehst halt, wie die Kämpfer vorgestellt vorgestellt werden und dann sagt Bruce Buffer, wer der Referee ist und so. Und dann siehst du, wie Blachowicz so andeutet, hey, gibt's einmal den Check, kurz bevor wir dann richtig loslegen, und Izzy schüttelt mit dem Kopf. Also manche brauchen das einfach, weil sie dann in der Zone sind sozusagen und dann einfach
ja,
das
ja, nicht mehr okay. können. Aber das ich finde Rousey, wie die auch geguckt hat, immer so, ich fand das immer ein bisschen
over Fakt the top. Ist eins, sie hatte nicht mehr diesen Drang, den sie gehabt hat, als sie neu in die UFC bzw. damals zu Strikeforce kam. Und du hast halt natürlich auch damals noch diesen Faktor gehabt, dass sie vom Ground Game her ihre Gegnerinnen einfach komplett überlegen war. Also erstens ja, mal
war die ganz ehrlich, ist ein bisschen, ich weiß, ich bin jetzt unfair, ein bisschen ein One-Trick-Wonder war sie.
Nein, das sind, ey, guck dir die Takedowns an von ihr, diese Judo-Würfe, das war einfach rein technisch gesehen, war das ein komplett anderes Level als die anderen
Mädels. Ja, klar, sie, also Gewichtsgame, Gewichtsverlagerungsgame und so, glaube ich, dass sie noch immer alleroberstes Level, aber das ist halt Judo, ja?
Ja.
Aber ich meine, wie sie die Leute submitted hat, ihre Armbar da, das war halt so ein Ding, was sie dann irgendwann...
Das hat sie auch perfektioniert. Echt
eher die Kunst, dass sie es überhaupt geschafft hat, obwohl jeder wusste, ich muss mich da vorsehen, genau, die Leute so weit zu kriegen.
Ronda Rousey hat diese Armbar-Geschichte perfektioniert und es war fast unmöglich, das zu verteidigen. Also da erinnere ich dich zum Beispiel an einen Kampf gegen Sarah McMahon, selbst olympische Ringerin, die sie da innerhalb kürzester Zeit submitted hat. Dann gab es nochmal so einen Kampf mit so einem, wie nennt man das denn dann? Es war auch ein Armbar, aber praktisch umgedreht. Wie soll ich das jetzt erklären? Also die Kämpferin liegt praktisch mit dem Bauch Richtung Boden. Und wenn du das gesehen hast, wie sie das durchgezogen hat, das war halt schon beeindruckend von ihr. Also deswegen, ich finde es ein bisschen scheiße, dass im Nachhinein dann immer alles verteufelt wird. Jetzt nicht nur von dir oder so, sondern viele MMA-Fans.
Ich hab's ja vorher, du weißt, du erinnerst dich, da nee, war ich, sie noch Champion, da fand ich sie kacke.
Viele MMA-Fans sprechen inzwischen schlecht über Ronda Rousey, aber ich find's wirklich ein bisschen unfair, weil ich der Meinung bin, sie hat einen ganz, ganz wichtigen Teil dazu beigetragen, dass das MMA da ist, wo es jetzt aktuell ist. Und es hat vor allen Dingen dazu geführt, dass ganz viele Frauen auf diesen Sport aufmerksam gemacht wurden und den auch danach ausgeübt haben. Sie ist eigentlich für viele heute noch ein Idol. Gerade junge Mädels haben wirklich zu ihr aufgeschaut. Und sie war einfach wichtig für die Weiterentwicklung des Sports. Und dann ist sie halt gerade auf ihrem Weg nach unten gewesen und trifft auf Amanda Nunes, die praktisch genau das gemacht hat, was Ronda Rousey nicht gemacht hat. Nämlich sie hat aus ihren Fehlern gelernt, Rückschlüsse gezogen und sich verbessert. Sie wurde professioneller, muss man fast schon sagen. Sie hat sich ein anderes Team gesucht, sie hat mit anderen Coaches zusammengearbeitet und hat versucht, ihre Schwächen zu schwächen und ihre Stärken zu stärken. Und Ronda Rousey hat eigentlich immer mit demselben Team zusammengearbeitet und hat eigentlich ihren Horizont sozusagen nicht erweitert. Sie war dazu noch bei einem relativ, ich sag mal, durchschnittlichen Team, weil wenn man ehrlich ist, Edmund Tavernian, das war damals ihr Coach, hat eigentlich mit keinem anderen Kämpfer groß Erfolg gehabt. Und man hat oft gehört, und es ist natürlich im Nachhinein immer leicht zu sagen, wäre Ronda Rousey von einem guten, besseren Coach trainiert worden, dann wäre ihre Karriere wahrscheinlich erfolgreicher gewesen, obwohl die ja schon sehr erfolgreich war. Aber sie hätte es wirklich vielleicht schaffen können, noch länger den Titel zu halten und noch
größer
zu
werden. Aber sie ist ja hundertprozentig in der Hall of Fame. Trotzdem, ist ja schon. Ich finde schon. Nunes, es ist fast tragisch, weil es momentan so wenig Konkurrentinnen gibt. Die Pena wird jetzt irgendwie heiß gehandelt.
Pena, ja.
Aber ich finde, da im Gegensatz zu den Männern, wo es eigentlich in jeder Division irgendjemand gibt, wo man denkt, das wird spannend, wenn die mal aufeinandertreffen, ist es bei Nunes so, dass man sich eher fragt, wer muss sich als nächstes abschlagen lassen.
Es gibt halt nur Valentina Shevchenko, die interessant wäre als genau. Gegnerin.
Und da muss ich nochmal, das ist ja die Beulenstirn, ne?
Nee, das ist Joanna Jędrzejczyk. Valentina Shevchenko ist aus meiner Sicht die beste Strikerin, zusammen mit Jermaine Durandamy, die ist auch sehr gut, aber vor allen Dingen Valentina Shevchenko ist eigentlich die beste Strikerin in der UFC. Und ich würde so sagen, dass die selbst bei den Männern einigen überlegen ist in Sachen Technik.
Glaube ich aber auch bei der Nunes. Hat Bisping sogar gesagt, er würde mal gern wissen, ob Nunes würde vielleicht nicht gegen die Top 5 überleben können, aber er glaubt, dass es einige UFC-Kämpfer gibt bei den Männern, die
Platz
schlagen würde.
Ja, natürlich.
Oh, so natürlich finde ich das nicht.
Na ja, aber ich sag mal so, du siehst ja, was sie für Skills hat und so, und es ist jetzt nicht zu weit hergeholt, dass Amanda Nunes auch...
Und sie ist Mutter! Sie ist Mutter! Das muss man auch nochmal dazu sagen.
War aber nie schwanger.
Geboren.
Nee, sie nicht. Ach so. Nina Anzarov, ihre Freundin, hat das Kind ausgetragen.
Und sie wollen ein zweites noch, ne?
Also so tief bin ich jetzt nicht in der Familienplanung drin.
Hat aber sie gesagt bei DC am Tisch bei dieser Vorbesprechung. Ja,
kann schon sein.
Kurz mal zu der Card am Wochenende. Da waren übrigens, ich finde nämlich die Frauen, ich habe früher nicht gerne Frauen MMA geguckt. Ich finde, die Kämpfe werden immer besser. Ich fand auch den Kampf einen absolut interessanten, weil da eben es gegen Striking versus Grappling ging. Ich weiß nicht, ob du den geguckt hast.
Nein.
Schade, war kein schlechter. Es gab wieder einen Illegal Knee.
Das habe ich gesehen, fast, ja.
Allerdings war da zum Glück noch eine Hand dazwischen. Aber völlig andere Entscheidung. Was ich aber okay finde in dem Fall.
Ja, da ging es aber nur in zweiter Linie darum, dass die Hand als Deckung, also dass das Knie sozusagen nicht absichtlich geschlagen wurde, sondern der Hauptgrund, warum dieser Kampf dann als No Contest gewertet wurde, war, dass man noch nicht genügend Runden absolviert hatte. Also
ja, aber die
du musst,
ja,
bevor den Kampf dann sozusagen für den, wie nennt man das denn dann, für den Gefaulten sozusagen gewertet werden kann, müssen mindestens 2 Runden absolviert sein. Und dazu kommt natürlich dann auch noch in der Urteilsfindung, wurde das Knie jetzt absichtlich geschlagen oder aus dem Effekt heraus? Und ganz ehrlich, hier siehst du ja auch, der Kämpfer muss einfach erkennen, dass die linke Hand am Boden ist. Und wenn er sich nicht sicher ist, dann darf er halt dieses Knie nicht schlagen. Also, ja. Was man da aber nochmal ganz kurz ansprechen muss, was ich letzte Woche noch nicht gesehen habe, waren die Bilder von Aljamain Sterling, wie er mit seinem Gürtel da feiert und mit seinen Boys.
Nein, aber das jetzt fängst du auch an. Ich finde, irgendein Trainer hat heute gesagt, es kotzt ihn an, dass alle Leute sich darüber aufregen. Der hat halt für seine Familie und im Nachhinein, der hat in der Nacht aber auch gekotzt, hat er halt mit einem Glas Sekt angestoßen. Das war nicht schlau, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit geraten sind. Aber er hat gesagt, beschwert euch nicht bei ihm, beschwert euch bei Piotr, dass der das Knie gehauen hat. Das ist echt ein übelst...
Ja, darüber brauchen wir ja nicht reden. Ich habe ja auch zu dir gesagt, egal wie stark das Knie geschlagen wurde, es darf nicht in der Hand des Kämpfers liegen, den Kampf dann weiterzuführen oder eben abzubrechen und damit dann den Titel zu gewinnen. Aber dennoch muss ich halt sagen, so wie das gelaufen ist, dass er da im Oktagon den Gürtel hinschmeißt, total enttäuscht ist und was weiß ich, und dann eben wirklich diesen Belt da auspackt vor seinen Kumpels und alle jubeln.
Das Mann, kommt ein paar einfach, Stunden später, Moment, wenn Mann, die haben selber gesagt, wahrscheinlich,
Ja, egal, du bringst den Gürtel damit hin und feierst jetzt den Titelgewinn. Dass das ein schlechtes Bild nach außen abgibt, muss ihm klar sein. Dazu kommen dann noch diese Face-Offs mit Henry Cejudo. Also das kannst du dir halt alles sparen. Also das sind halt so Dinge, ich möchte es gar nicht so hochhängen, wie es vielleicht manch einer tut, aber ich bewerte das trotzdem anders, als wie wenn er das jetzt durchgezogen hätte und dann sich selber nicht als Champion gesehen hätte, sondern als derjenige, der jetzt aus irgendwelchen Gründen den Gürtel hält.
Also, ich verstehe es, aber übrigens, Henry Cejudo ist auch ein Vollidiot. Aber das ist so dieses Aufmerksamkeit suchen und vorher sich angeblich zurückziehen, das ist auch so eine Nummer, die hat er sich von Conor abgeguckt, glaube ich.
Ja, aber das ist ja Henry Cejudo, um das mal kurz zu sagen. Das ist wirklich der albernste Zwerg, den ich je im Fernsehen gesehen habe. Also den Typen, den kann ich auf den Tod nicht ab. Und er hat sich ja dann selber so als King of Cringe bezeichnet und feiert sich da praktisch, also es funktioniert ja.
Was bleibt ihm auch anderes übrig?
Nein, es funktioniert, es ist ja eine Masche. Also Sir Henry Cejudo war zu Beginn seiner UFC-Karriere und davor, als er noch bei, wo kam der, ist egal, da müsste ich jetzt nochmal schön nachgucken, da war er eigentlich wirklich ein ganz normaler Typ, also ein sympathischer Typ. Ich fand ihn echt cool. Also was er natürlich schon immer gemacht hat, er hat schon durchklingen lassen, dass er halt eben die Goldmedaille gewonnen hat, ja, im Ring. Aber ich finde, darauf kannst du auch stolz sein. Voll. Das ist völlig okay. Und er hat auch immer ist damit hausieren gegangen, dass er ein guter Boxer ist. Auch das finde ich völlig in Ordnung. Zum Beispiel in den ersten Kämpfen, als es noch nicht diesen Reebok-Deal gab, hat er zum Beispiel so golden Shorts getragen, die halt so typische Boxer-Shorts waren und wollte damit halt auf die großen Boxer diverser Epochen anspielen. Das finde ich alles okay, das ist mir nicht irgendwie zu viel. Aber als er dann gemerkt hat, dass die Leute sich halt für ihn nicht so sehr interessieren, hat er dann dieses King of Cringe-Gimmick angenommen. Und das nervt mich nur. Aber es funktioniert ja, weil ich reg mich drüber auf. Er ist dadurch ins Gespräch
genau
gekommen.
Genau wie das bei Conor, dieses Bullying funktioniert. Das ist halt so ein bisschen bei UFC, das ist so wie beim, fast schon wie beim Pro-Wrestling.
Ja, genau. Der Show-Effekt spielt eine Rolle.
Merkt, genau, und die wird immer wichtiger. Und da Dana so ein beschissenes Bezahlmodell hat und auch überhaupt die Art des Matchmaking manchmal so undurchsichtig ist, müssen die halt alle kämpfen wie bescheuert, um sich irgendwie in die vorderste Reihe zu spielen. Ich finde nach wie vor, man sollte, es regen sich viel zu wenig Leute auf über das Knie und viel zu viele über den, ich verstehe, es ist ja völlig richtig, man muss nicht vorher so einen machen, so wollte ich es nicht gewinnen, heul, heul, und danach im Nachhinein das Ding hochheben, aber ich will da nicht in so ein, da haben sie jetzt alle schon ihn tot getwittert.
Ja, aber das
Knie, was sagst du zu Danas ja. 1-Millionen-Wette?
Jetzt müssen wir wieder über den Quatsch reden. Ich mag nicht über diesen Kampf reden. Aber ich weiß, was okay, du meinst.
Dann nicht.
Er ist der Meinung, dass jetzt komme ich nicht auf seinen Namen.
Den Namen auch wieder.
Jake Paul also, und das Ben Askren, jetzt habe ich ihn wieder.
Ben Askren,
genau. Ja, dass er den Jake Paul besiegt und das, für mich gehört das alles zur Show mit dazu. Also ich würde mich nicht mal wundern, wenn Dana White da vorher mit ins Boot geholt wurde, um das Ganze zu hypen. Also wie nee, gesagt,
das ist ja mehr in dem Tyson Podcast, in dem
ja
Podcast,
klar, dem aber Top-Podcast das also, so funktioniert das ja auch, wenn du alte Podcasts hörst, war das ja auch immer so, dass das für irgendwelche Produkte geworben wurde und Leute erzählt haben, wie cool sie was weiß ich das und das finden und es wurde halt nicht deklariert als Werbung. Das kann ja genau das auch der Fall sein, dass man das zusammen so ein bisschen hypt, das ganze Ding. Wie gesagt, ich habe eigentlich keinen Bock auf den Blödsinn. Es ist für mich einfach, ja, weiß ich nicht, ist für mich nicht das, was ich mit Kampfkunst verbinde. So möchte ich es mal ausdrücken. Ja.
Ja, ich verstehe es. Deswegen. Ich verstehe es. Welchen Kampf, dann gab es noch einen hübschen Poke. Ich habe erst gedacht, wittert Bilal Mohammed seine Chance auf den Titel? Also nicht den Titel, sondern den Gewinn des Kampfes, indem er da ganz besonders laut rumheult. Aber ich habe danach ein Foto gesehen, der hatte echt ein richtig blutiges Auge. Das hat wahrscheinlich wirklich unglaublich wehgetan. Aber ich verstehe ehrlich gesagt, wie heißt der nochmal, der jetzt sowieso
ewig Leon Edwards?
Ja, Leon Edwards, dass der gesagt hat, er sieht eigentlich es nicht so, dass er nochmal jetzt, dass es da nochmal einen Rückkampf gibt. Und ich, einerseits finde ich, hey, du warst so lange nicht da, du hast jemandem ein zweites Mal ins Auge gepokt, obwohl du sogar verwarnt dafür würdest. Also er hat eigentlich Glück gehabt, dass er nicht disqualified wurde, weil eigentlich, wenn du so eine Verwarnung kriegst, hätte Herb Dean auch sagen können, so, jetzt bist du disqualified, das war echt ein beschissener, du hättest mehr aufpassen müssen. Selbst wenn es nicht intentional war, ich habe dich verwarnt, du sollst die Hand nach oben machen und du bist da voll mit dem Daumen rein. Dass er ein bisschen humble mehr ist und sagt, okay, ich war jetzt sehr lange weg vom Fenster und ich habe zweimal jemandem ins Auge gepiekst. Aber ich verstehe auch irgendwie, ich finde die Show, auch wenn es 3 Wochen Notice war von Bilal, hat mich nicht überzeugt, ehrlich gesagt.
Ich kann es aus Leon Edwards Sicht verstehen. Der schied auf den Colby Covington-Kampf. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die UFC jetzt versucht, den zu booken, den Kampf, und dann eben daraus einen Number-One-Contender-Kampf zu machen. Und Bilal Muhammad, aus meiner Sicht ist es halt keiner, der jetzt kurz davor steht, um den Titel zu kämpfen. Das ist ein guter Kämpfer.
Überhaupt nicht.
Gar keine Frage, aber der bringt Leon Edwards eigentlich jetzt nicht weiter. Das wäre natürlich jetzt wirklich einfach eine gute Möglichkeit für ihn gewesen, so ein Main Event zu bestreiten, dann einen guten, toughen Kämpfer zu besiegen und nochmal zu unterstreichen, dass er der legitime Number One Contender ist. Zusammen vielleicht mit Colby Covington, da kann man drüber streiten, weil Covington halt einfach wirklich hervorragend gekämpft hat und auch gegen Usman ja schon großartige Leistung gezeigt hat und im Endeffekt wirklich davon auch so ein bisschen, es gab so die ein oder andere Situation, wo ich dachte, wenn jetzt hier, da waren es dann glaube ich auch Eye-Pokes, wenn jetzt hier der Kampf nicht unterbrochen gewesen wäre, dann wäre es vielleicht durchaus möglich gewesen, dass Covington Usman finished. Also das war auf jeden Fall einer der besten Kämpfe, die ich in der UFC bislang gesehen habe. Also da ging, es wurde mir auch ein bisschen zu wenig darüber gesprochen, muss ich fast schon sagen, im Nachhinein. Ich würde jetzt halt gerne Leon Edwards gegen Colby Covington sehen. Ein weiterer Kampf gegen Bilal Muhammad macht für mich wenig Sinn. Das nur jetzt, also, ja, das war halt einfach nur so ein Main-Event-Füller, kann man sagen. Weißt du, das war von vornherein kein Kampf, der Leon Edwards jetzt nochmal groß weiterbringt. Er hätte nur unterstreichen können, wie gut er ist, indem er den halt relativ schnell finisht oder besonders dominant gewinnt, wie auch immer. Und natürlich ist jetzt der Ausgang, das sieht erstmal blöd aus, aber für mich ist der eigentliche Kampf, den du auf jeden Fall jetzt booken musst, Leon Edwards gegen Kobe Covington, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass Usman nochmal gegen Masvidal antritt und das erst im September, dann geht sich das auch halbwegs aus von der Zeit her, sodass du dann wirklich den Number One Contender gegen den dann amtierenden Champion antreten lassen kannst. Vorausgesetzt, Masvidal gewinnt nicht, weil dann hast du halt das Problem, dass du vielleicht eine Trilogy machen musst. Also, das ist für mich das eigentlich Sinnvolle jetzt, was du jetzt booken musst. Und ansonsten gab es halt auf der Card durchaus interessante Siege, zum Beispiel von Ryan Spann, der Zirkunov besiegt hat. Das war ein ziemlich cooler Fight, das war der Co-Main-Event. Dan Ige
mit Davy Grant fand ich auch gut.
Ja, das ist für mich jetzt, das war okay, echt? Aber es ist für mich jetzt keiner, der jetzt da noch groß eine Rolle spielen wird. Der ist zu alt. Also,
ja, aber der Kampf war gut, habe ich
gesagt. Ja, ja, das war ja schon richtig. Aber so perspektivisch ist es halt so eine. Also während Veranstaltungen weltweit möglich, dann wäre das halt so ein typischer Main-Card-Kandidat für irgendeine England-Card. Sowas halt, ja. Aber nichts, was jetzt großartig, das ist jetzt kein Kämpfer, der jetzt in den nächsten 2-3 Jahren mal um den Titel kämpfen wird. Ja, und ansonsten, wie gesagt, fand ich das insgesamt, die Main-Card eigentlich sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig, hat mir gut gefallen. Aber ich muss noch ein anderes Thema, MMA.
Bitte, aber ansprechen. Trotzdem kannst du bitte bis nächste Woche Juhlberg gegen Kennedy
Zichuku. Ja, das werde ich nicht versprechen. Das kann ich jetzt doch nicht versprechen. Nee, kann ich nicht. Ich weiß es nämlich noch nicht. So wie ich Zeit habe und Lust habe. Aber ich muss was aufklären. Und zwar Otman Asaitar. Die Geschichte kennst du ja noch.
Oh ja, ja, die haben wir hier behandelt.
Genau, das war die Nummer. Als der Deutsche mit marokkanischen Wurzeln kurzfristig entlassen wurde, weil irgendjemand aus seinem Freundeskreis, sage ich jetzt mal, über die Balkone des W-Hotels in Dubai geklettert ist und eine ominöse Tasche, deren Inhalt wir nicht kannten, dabei hatte. Und das kam dann einigen Leuten suspekt vor. Dann hat
und er jemand reingeschmuggelt hatte, der
mit diesem Bändchen, ja. Ja,
genau.
Ja. Dann hat der Dana White gesagt, der Asaitar wird nie wieder in der UFC kämpfen. Hat ihn entlassen und, wir können jetzt sagen, inzwischen wieder eingestellt.
Ja,
unglaublich. Otman Asaitar wird bei UFC 257 gegen Matt Frivola kämpfen. Und es ist schon spektakulär. Inzwischen gibt es auch Äußerungen, was in dieser Tasche war. Also das war ja das große Geheimnis. Und
haben Sie sich mit Dana um den Tisch gesetzt und überlegt, was könnten wir der Öffentlichkeit erzählen, damit wir da irgendwie ein bisschen heil rauskommen?
Ja, hast du gehört, was die...
Nee.
Hast du nicht gehört? Okay.
Nein.
Ach nee, Quatsch. Übrigens wird Otman Asaitar nicht bei UFC 257 gegen Matt Frivola kämpfen, sondern er sollte bei UFC 257 gegen Matt Frivola kämpfen, aber er hat irgendeinen anderen Kampf in Aussicht gestellt bekommen. Also pass auf, halt dich fest. Was? Also ich würde es gerne jetzt irgendwie spannend aufbauen, aber ich kann es nicht. Also in der Tasche waren laut Otman Asaitar Kartoffeln.
Die muss man natürlich draußen über die Balustraden reinschmuggeln.
Ja,
meint also, er damit jetzt ein paar Deutsche, die sich klein gemacht haben in dem Koffer, oder meint er wirklich Kartoffeln?
Deutsche Lilliputaner. Ja, nee, also vermutlich, ja, was man so mitbekommt, wenn man selbst schon mal Kampfsport gemacht hat, gibt es ja so Cheatcodes für, oder nicht Cheatcodes, wie nennt man das, so Codewörter, so ist es richtig, für Dopingpräparate. Ja.
Ah, und Kartoffeln heißt Testosteron.
Es könnte sein, dass Kartoffeln halt dann einfach so ein Codewort ist für XY. Ja. Keine Ahnung, ob das so ist, aber das hat man halt so ein paar Mal schon mitbekommen, dass es dann solche. Was weiß ich, das.
Aber warum ist er dann so doof und sagt das und sagt nicht.
Keine Ahnung, Philipp. Aber Fakt ist eins.
Für die ich mich geschämt habe oder irgend so ein Schwachsinn.
Wegen einer Tasche Kartoffeln, ja, machst du nicht so einen Aufstand. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in diesem, weiß ich nicht, 5-Sterne-Plus-Hotel die Möglichkeit gibt, auch an Kartoffeln ranzukommen, ohne dass jemand über Balkone klettern muss. Also natürlich ist das eine Bullshit-Aussage oder was heißt natürlich, ich gehe davon aus, das ist eine Bullshit-Aussage. Wir werden wahrscheinlich nie die komplette Wahrheit erfahren, was nun wirklich in der Tasche war und was sich dazu getragen hat. Fakt ist eins, dass Dana White hier mal wieder sich fast zum Horst macht, indem er einmal sagt, der Kämpfer wird nie wieder in der UFC kämpfen und dann, ich glaube, 6 Wochen später ja, stellt er ihn
White
wieder ein.
Dana White ist die größte Geldnutte auf dem, ich finde, Dana White hat so oft schon bewiesen, dass ihm nicht mal viel an dem Sport, weil er mit Geld verdient. Aber er hat so oft schon bewiesen, dass ihm eben vor allem das Geld interessiert.
Natürlich.
Und auf eine ekelhafte Weise. Ich mag es auch übrigens nicht. Ich weiß, Helwani kann manchmal den Leuten auf den Sack gehen und unglaublich anstrengend sein, aber er macht, wenn du ihn mal anguckst, darüber, worüber die Leute sich am meisten aufregen und sagen, er instigated Fights oder Trouble oder was weiß ich was, stellt er eigentlich die Fragen, die jeder sich stellt und die man eigentlich hören will. Und Dana White möchte halt nur so Arschlecker haben, die praktisch genau das so die nicht mal die unangenehmen Fragen stellen, aber das ist halt nicht Journalismus. Und ich finde auch, wie er mit dem immer umgeht, ist so unterste Schublade. Das ist halt auch so ein Bully, so Trump-Verhalten ist das. Und
ja, weil Dana White vor allem gestört hat, dass Ariel Helwani halt immer die Scoops bekommen hat. Und kurz bevor die UFC dann zum Beispiel große Ankündigungen machen konnte, hat Ariel Helwani die über Twitter schon in die weite Welt posaunt. Und das hat natürlich Dana White auf die Palme gebracht und das eskalierte dann darin, als bei UFC 199 angekündigt werden sollte, dass Brock Lesnar zurückkommt. Und Helwani kurz davor das dann auf Twitter postet. Und ich verstehe das irgendwie, du investierst so viel Kohle. Und dann ist wieder der Helwani da, der einfach die guten Kontakte hat und eigentlich ist das das Problem, nicht Helwani, sondern die Leute, die es dann an Helwani weitergeben und er zerschießt dir dann diese Meldung, weil es wäre natürlich der viel größere Wow-Effekt gewesen, wenn keiner davon was gewusst hätte, auf einmal läuft die Promo und Brock Lesnar wird angekündigt, das wäre natürlich so der Shit gewesen, aber so, also es hat immer noch eine große Wirkung gehabt, muss man sagen, ja, aber Mann, natürlich nicht mehr... Ja,
ist egal, wann du sagst, also ich meine so große, aber ich finde trotzdem, beiden, wie er sich ihm gegenüber verhält...
Aber Helwani ist halt von der Art und Weise, wie er Interviews führt, ist er auf jeden Fall einer der Besten. Das muss man so sagen.
Eben, und er hat Ahnung. Und ich finde, deswegen mag ich auch...
das mit der Ahnung, das lasse ich zurück. Da muss ich zurückholen. Also er hat eigentlich keine Ahnung. Also ich nee, das schon, stimmt nicht. Hat. Keine Ahnung stimmt nicht. Sondern er ist in Sachen, was da im Octagon passiert, mit Sicherheit nicht einer der besten Journalisten. Ja, also der kann da mit Sicherheit auch Kämpfe richtig einschätzen und so.
Er ist Frage. Kein Joe Rogan.
Aber es ist kein Analyst. Also ja, sein Kerngebiet ist halt einfach mit Kämpfern zu sprechen, also mit Leuten, kann man fast schon sagen, zu sprechen. Und, was er halt auch gut kann, ist schon aus Menschen Sätze rauskitzeln, die sie so gar nicht sagen wollen. Ja, also die,
weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass ich finde, du tust ihm ein bisschen Unrecht. Er weiß doch schon, also er kann schon, ich finde, wenn ich mir die Analysen bei DC in Helwani anhöre, denke ich mir, oh, da kann ich mich gut drin finden. Ich finde Cormier unglaublich sympathisch und ich finde es auch, ich glaube, dass das dem Helwani nochmal eine extra dass er sich praktisch als UFC-Kämpfer, als ehemaliger herabgelassen hat mit dem Paria, ja, Helwani zusammen sich an den Tisch zu setzen und dass das dann so ein Erfolg wurde. Ich mag Daniel Cormier unglaublich. Ich finde, er ist saulustig. Ich finde, er ist unglaublich sympathisch. Er ist vielleicht für mich der sympathischste UFC-Typ überhaupt.
Leider Gottes als Kommentator manchmal zu podcastmäßig unterwegs.
Ja, das, aber ich meine jetzt gar nicht als Kommentator, wenn er am Ringside ist, sondern ich meine eher so als Typ in Interviews und in Pressekonferenzen danach und im Podcast. Ich will noch einmal kurz Ngannou Miocic Teil 2. Hast du da irgendeine bestimmte Meinung zu oder irgendwelche? Ich bin echt, Stipe Miocic ist echt ein krasser Typ, finde ich.
Also, ja, das kann man so sagen. Also, das wird halt darauf ankommen, ob es Ngannou gelingt, Miocic zu packen und wie viel Kraft er dafür aufbringen muss. Das ist im Endeffekt der Schlüssel. Also wenn Miocic sein Wrestling durchbringen wird, dann hat Ngannou ein Problem. Aber Ngannou hat gleichzeitig einen großen Vorteil, dass der Kampf wieder im kleinen Oktagon stattfindet und er vielleicht nicht so viel Meter machen muss, wie das beim ersten Kampf der Fall war. Also und dazu kommt, dass er beim ersten Kampf halt total überpaced hat in den ersten 2, 3, 4 Minuten. Er hat viel zu viel Kraft in die Schläge gelegt, er hat nicht akkurat geschlagen, sondern wirklich nur alles auf einen Schlag gesetzt und das funktioniert vielleicht bei dem einen oder anderen, aber Miocic ist da zu dem Zeitpunkt zumindest ihm überlegen gewesen, hat sich da echt sehr, sehr gut verkauft und konnte vor allen Dingen auch Schläge von Ngannou schlucken, davon ist man auch nicht unbedingt ausgegangen. Also er hat ihn ja auch getroffen, aber es hat halt nicht gereicht, um Miocic zu Boden zu schicken. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das am Samstag, ist es jetzt schon diesen Samstag? Nee, übernächsten Samstag darstellt, ob Miocic immer noch denselben Antrieb hat und genauso viel investiert und dann auch im Oktagon zeigt, wie in den Jahren
Warum
zuvor.
Warum sollte er es nicht?
Ich habe so das Gefühl, dass seine...
Glaubst du, er ist ausgefertigt mit Motivation?
Ich kann mir vorstellen, dass diese Trilogie mit Cormier schon viel Kraft gekostet hat. Also so mentale Kraft vor allem. Und jetzt fängst
er hat immerhin Cormier zum Weinen gebracht.
Ja, das hat auch John Jones geschafft. du hast zumindest jetzt den Faktor, dass du wirklich wieder von Anfang an sozusagen so eine neue Legacy jetzt aufbaust. Also das eine ist abgeschlossen, jetzt kommen wir wieder zum nächsten und jetzt bist du halt wieder so in diesem, wie soll man sagen, so diese, das ist jetzt nicht so richtig was Besonderes. Was, kann man das ungefähr verstehen, wie ich das meine? Also es ist halt jetzt einfach wieder ein ganz normaler Contender-Fight gegen unheimlich gefährlichen Gegner. Und du musst halt trotzdem genauso konzentriert daran gehen wie gegen Daniel Cormier bei dem Versuch A, den Gürtel zurückzuholen und dann B, ein zweites Mal zu verteidigen. Und das, da bin ich einfach mal gespannt, weil ich weiß nicht, wie lange Miocic das noch machen möchte, diesen Sport. Also es könnte sein, dass er jetzt so, weißt du, an den Punkt kommt, wo er sagt, ja. Ich weiß es nicht, aber wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzt, würde ich wahrscheinlich eher auf Miocic tippen. Aber du kannst es fast nicht, weil du hast halt wirklich 5 Runden mit Ngannou, die sind saugefährlich und der hat halt so viel Power.
Über Schwergewicht und zu alt, weißt du, wer wieder trainiert und wieder zurückkommen will?
Ich krieg immer mal wieder was mit, aber ich weiß jetzt nicht konkret, wen du meinst.
Frank Mir.
Achso, ja, das habe ich mitbekommen. Auch auf der Askren Paul Card.
Und ich bin großer Darren Till Fan. Der Scouser from another Mauser.
Liverpool in dem Fall.
Ja, ist ja Scouser.
Ja.
Wahrscheinlich hat Darren Till mein Wandbild auf jeden Fall mal gesehen. Wenn er aus Liverpool kommt, das ist nämlich so, das ist er jetzt nicht mehr inzwischen, aber das war jahrelang absolut an der Seal Street. Das ist da, wo die ganzen Pubs sind, wo jeder Liverpooler am Wochenende vorbeiläuft. Also ich kann davon ausgehen, dass Darren Till mein Schissel kennt, mein Freund.
Das ist aber schön.
Aber ich bin großer Darren Till-Fan. Wann kämpft denn der mal wieder? Weißt du es zufällig?
Ja, am 10. April.
Oh, da freue ich mich auch drauf.
Ja, also der ist auch bald wieder aktiv.
Und am 17. April ist dann nicht am 17. April, wann ist denn Poirier McGregor?
Das ist noch nicht, also da gibt es noch kein Datum.
Am 17. April? Irgendwas ist am 17. April, oder bin ich jetzt bescheuert? Nein, da ist irgendwas ist da.
Ja,
irgendein großer Kampf.
Das mag sein, aber ich habe es jetzt hier nicht irgendwie auf der Pfanne. Also das nächste große Event ist natürlich dann UFC 260 am 27.03. Und dann, keine Ahnung, wird schon noch irgendwas anderes kommen, würde ich vermuten.
Was ist am 27.?
Habe ich doch gerade gesagt, UFC 260, Ngannou Miocic.
Achso, ja, genau, da freue ich mich drauf. Kinas, guck mal, wir haben extra länger gemacht, für die Spender vor allem.
Ja, und für die Fetten unter euch, wir nehmen
es
zusammen.
Du schaffst es. Es ist der Anfang jetzt, Ricky. Wuhu!